Disziplin, setz dich hin, mach das mal, zieh mal durch und geh auch mal über diesen Schritt, wo es irgendwie unangenehm ist. Das ist immer diese Angst vor dem Scheitern, wo ich auch schnell dann sage, ach nee, ach, ich gehe doch lieber dann vielleicht einen etwas bequemeren Weg, wo ich mir dann gar nicht den Vorwurf machen kann, ja, ich habe es versucht, aber bin so kläglich gescheitert, dass man, da hadere ich selber, dass ich das so grundsätzlich vom Charakter in mir habe. Das ist natürlich so eine Sache, da arbeitet man sein Leben lang irgendwie dran und es ist auch erstaunlich, wie wenig man an so bestimmten so Grundkonstanten, glaube ich, die man einfach hat in seinem Charakter, wie wenig man da rankommt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Tom Gebel, den seine Fans auch liebevoll Dr. Swing nennen. Seit fast 20 Jahren ist der Entertainer, Bandleader und Sänger nun schon auf deutschen Showbühnen und im TV erfolgreich unterwegs. Dank seiner unvergleichlichen Stimme gilt Tom, der Ende 2004 von Stefan Raab entdeckt wurde, als deutsche Antwort auf Frank Sinatra und Michael Bublé. Und auf seinen Konzerten lässt er mit eleganten Neuinterpretationen nicht nur die Swing- und Big-Band-Klassiker, sondern auch legendäre Popsongs hochleben. Wir sprechen über den Zauber des frühen Morgens im heimischen Garten, Albträume, in denen er Pavarotti auf der Opernbühne vertreten muss, Auftritte im Altersheim, seine Anfänge an der Seite von Stefan Raab, Disziplinlosigkeit und sein 20-jähriges Bühnenjubiläum, das er im kommenden Jahr ausgiebig feiern wird. Tom verrät, warum er privat so gar keine Rampensau ist, seit wann er Frieden mit sich selbst geschlossen hat, was er über seinen nahenden 50. Geburtstag denkt und wieso man in seinen Augen nicht zu jedem Thema eine Meinung haben muss. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Tom Gebel.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Lieber Tom Gebel, herzlich willkommen bei Road to Glory und herzlich willkommen in meiner Wohnküche in Winterhude in Hamburg.
Ich freue mich sehr, es ist wirklich großartig hier, schon bevor wir anfangen zu quatschen, muss ich sagen, allein der Ausblick lohnt sich.
Vielen Dank, lieber Tom. Ich sag dir auch, das ist meine letzte Station vom Fliegerheim, also hier ziehe ich auch nicht mehr raus.
Zu Recht, ja.
Wann hast du zuletzt derart intensiv geträumt, dass du dich noch am nächsten Morgen an Details des Traums erinnern konntest?
Ich überlege gerade, das passiert tatsächlich immer mal wieder. Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich mir das letzte Mal vorgenommen habe, als ich meiner Frau einen Traum erzählt habe, dass ich das nicht mehr mache, weil wir müssen uns immer so kaputt lachen, dass wir dann erzählen, was wir geträumt haben gegenseitig. Und es ist immer, man selber ist noch völlig drin und findet das faszinierend. Und dann warst du da, aber du warst auch nicht hier, sondern du warst irgendwie auf einer Insel und dann bist du aber irgendwie weggeflogen. Und das findet, wenn man beim Erzählen merkt man dann immer so, ah ja, es ist eigentlich völlig banal und völlig langweilig, was du da gerade von dir gibst. Aber das, man bekommt es einfach nicht hin, so ein, also bei uns oder bei mir ist es immer so, so ein Traum, der einem unfassbar nahe gegangen ist, den irgendwie einigermaßen rüberzubringen. Weil das doch immer von der Geschichte, man denkt, das ist ja krasse Wendung, aber wenn man nicht dabei gewesen ist, dann denkt man einfach nur, ja, okay, völlig bizarr.
Ich höre aber dann raus, also eher bizarr, ein bisschen gaga, aber auch nicht so, dass sich das belastet, weil ich gebe zu, ich habe manchmal etwas fiesere Träume, wenn ich zum Beispiel meine vergeigte Geschichtsabi mündliche Klausurprüfung, also nicht mündlich, das war jetzt doppelt gemacht, aber die mündliche Prüfung in der Abi-Prüfung zu Geschichte und die habe ich total versemmelt und das ist um mich ein traumatisches Erlebnis. Ich träume immer wieder davon, diese Prüfung, die verhassten Lehrer, ich lose total ab. Hast du sowas auch?
Doch, es gibt, jetzt fällt mir auch ein, natürlich ein Klassikertraum, den ich wirklich mehrfach geträumt habe. Ich bin in der Oper hinter der Bühne, also eigentlich wie in so einer Komödie. Und dann schickt mich jemand raus, weil der Hohltenor, sagen wir mal, Enrico Caruso, Pavarotti ist krank, wie auch immer, und dann Herr Gebel, Sie müssen singen. Und dann mit diesem Gefühl, Leute, ich bin kein Tenor, ich singe ein bisschen hier so andere Sachen und ich weiß gar nicht, ich weiß nicht AIDA, ich kenne die Rolle nicht, ich kann es nicht. Und dann muss ich, diese völlig bizarr, aber diese Angst, das ist natürlich so eine Grundangst, das gibt es ja in ganz vielen Variationen für alle möglichen Leute. Das ist so mein Traum, den ich dann in der Richtung habe. Hab ich bestimmt schon 3-4 Mal geträumt.
Und hast du mal Träume aufgeschrieben oder ist dir das nicht so wichtig? Weil du sagst ja gerade, dass du da eher drüber lachst und meinst, ja, ich erzähle es auch meiner Frau gar nicht mehr, weil es ist eigentlich eh nur gaga. Es gibt ja Leute, die sind da ganz akribisch und schreiben dann auf und analysieren die
Details. Ja, nee, da bin ich nicht so ein Typ, glaube ich. Ich sehe das, ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt. Also ich glaube, meine Träume, da werde ich jetzt nicht so klug draus.
Wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um einigermaßen fit zu sein?
immer weniger natürlich, auch klassischerweise, je älter ich werde, aber es ist schon, was ich merke, ist lieber etwas früher ins Bett und dann früher aufstehen. Also irgendwie so eine magische Grenze. Ständig bin ich erst nach 12 Uhr nachts ins Bett gegangen. Und das ist irgendwie ein Unterschied, ob du jetzt um 1 Uhr ins Bett gehst und dann irgendwie 8 Stunden schläfst oder 6 oder 7 oder irgendwie schon um 10. Und ich mag es mittlerweile auch einfach diesen so einen frühen Morgen, wo die Welt noch unbelastet vor dir zu liegen scheint und man so denkt, ah, ich habe noch einiges zu tun, ich habe noch gar nicht so richtig über den Tag nachgedacht, dann mache ich mir einen Kaffee. Und diese Momente, das mag ich eigentlich mittlerweile viel lieber, als früher irgendwie die letzten noch so 2-3 Stunden irgendwie so mehr oder weniger Sinn entleert, irgendwie rumzudödeln irgendwo und dann morgens schon im halben Stress schon wieder raus aus dem Bett rauszugehen.
Da habe ich natürlich so ein Klischeebild im Kopf. Du bist ein Entertainer, du bist der erfolgreichste Swingstar Deutschlands und da hat man natürlich immer so das Bild, du hängst dann noch nach so einer Show, wie ich sie gestern Abend auch in Hamburg erleben konnte, dann noch mit den anderen Musikern noch an der Bar ab und versuppst da, aber das ist einfach nicht mehr Thema, ne? Weil das ist so das Klischee, was das natürlich Klischee, auch...
Gestern haben wir es wirklich wahrgemacht. Ich war gestern tatsächlich erst um 4 Uhr im Bett und das und dann heute Morgen habe ich aber auch wieder gedacht, nee, das ist, es geht einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das andere Leute mal hinbekommen haben, vielleicht muss man da wirklich hart alkoholisch so irgendwie gesotten sein, so wie die das früher waren. Die haben ja früher habe ich das Gefühl, viel mehr getrunken, als man heutzutage trinkt. Zumindest in so in meinen Kreisen. Ich vertrage das auch einfach nicht. Es ist einfach, ich kämpfe mich. Jetzt bin ich gerade wieder gut drauf bei dir mit Kaffee und so. Aber das wird irgendwie heute, wir haben ja noch eine Show heute Abend. Das wird
Tom, ich glaube an dich. Und gestern hast du schon brilliert. Du wirst heute auch den Saal in deinen Bann ziehen. Pass auf, das ist, glaube ich, dann einfach das Entertainment
gehen. Das ist ja das Schöne, man geht auf die Bühne genau. Und dann kommt von allein. Wenn das irgendwann nicht mehr da ist, das wäre schade.
Hast du denn außer der obligatorischen Tasse Kaffee irgendein Morgenritual, auf das du nur ungern verzichten magst?
Tatsächlich habe ich mir neu angewöhnt, seit ich über einen Garten verfüge, gehe ich morgens immer einmal durch den Garten. Also das macht man wirklich, muss ich mal selber über mich lachen. Ich interessiere mich mittlerweile für die ganzen Vögel, die da rumflattern und dann denke ich, ach guck mal, da ist ja ein Eichelher. Dann stelle ich mich selber immer vor, wie bin ich so mit 75 und freue mich auch über den Eichelher. Und meine Frau hat sich auch schon beschwert, ich soll denen jetzt nicht mehr so viel Geschichten über irgendwelche Vögel und Eichhörnchen erzählen. Weil ich finde es dann immer faszinierend, weil es ja wirklich, ich bin dann morgens im Garten oder ich bin auch tagsüber dann viel zu Hause. Ich habe ja mein Studio auch so ähnlich wie du, ich arbeite dann viel von zu Hause. Ja. Und dann gehe ich mal wieder raus und dann guck mir so an, was da so passiert. Und wenn sie dann hat so Wichtiges zu erzählen oder wen sie alles getroffen hat beruflich, irgendwo, wo sie halt arbeitet. Und ich erzähle dann, was heute am Vogelhaus wieder los war.
Na komm.
Und sie kann es aber nicht so abfeiern wie ich.
Aber kann ich kurz erzählen, deine Frau ist ja bei RTL-Redakteurin, also die ist auch hat einen spannenden Beruf, aber du hast ja nun auch nicht einen langweiligen Beruf, trotz deines Gartenspaziergangs.
Tatsächlich, aber es ist bei mir sehr
aber ich weiß, was du meinst.
Ich habe diese ruhigen Momente, wo ich auch ganz viel alleine bin und so. Und wenn ich dann wieder natürlich unterwegs bin, das ist natürlich das Gegenteil.
Tom, ich habe es schon gesagt, du bist der deutsche Swingstar. Roger Cicero ist leider nicht mehr, der war vielleicht noch in deiner Liga. Du bist der Entertainer Deutschlands. Was mich aber so fasziniert, obwohl du ja auch immer wieder zu Recht mit Frank Sinatra verglichen wirst. Du warst noch nie in Las Vegas, der Heimat vom Rat Pack. Die waren da im The Sands und haben, es war ja Sammy Davis Jr., es war Dean Martin und Frank Sinatra. Da frage ich mich, wie kann das sein, dass einer, der diese Musikrichtung so durch, ich kann es gar nicht beschreiben, also du lebst das ja. Wie kam das? War das immer mal auf dem Zettel und du hast es nicht geschafft?
Tatsächlich, das ist wirklich auf dem Zettel seit Ewigkeiten, dass ich das unbedingt mal machen möchte. Ich habe natürlich so ein bestimmtes, vielleicht ist auch so ein bisschen so eine unbewusste Angst oder wie auch immer. Es gibt natürlich dieses Sinatra-Gefühl zu der 60er Jahre, wo ich dann diese Fotos kenne, alles so ein bisschen stylisch. Und dann sehe ich so irgendwie so ein, der große Bericht über Las Vegas, wie die Glücksspielmetropole. Und dann denkst du, der Alter, da sitzen die, hängen die alle da mit ihren komischen Münzeimern auf Ding. Und das ist alles halt nicht mehr diesen Glamour, den es vielleicht auch nie gehabt hat. Aber das scheint so. Ich kannte dann früher auch noch etwas Elvis Presley in Las Vegas, in diesen ganzen Showrooms. Ich muss trotzdem mal hin, weil es natürlich nach wie vor so ist, dass da natürlich, wenn man da nicht sein ganzes Geld verzocken will, da kann man ja auch durch wahnsinnig großartige Show-Acts sich angucken. Natürlich das Feinste vom Fein, das Beste vom Besten, sowas das Entertainment so zu bieten hat. Deswegen müsste ich da mal 2 Wochen einfach hin. Aber das muss ich dann auch wieder lange im Voraus eigentlich planen. Ich müsste mir dann jetzt im Grunde vielleicht, wenn wir fertig sind, dann denke ich mal drüber nach, pass auf, im nächsten Jahr 2025 nehme ich mir mal 2 Wochen frei. So müsste man das dann machen. Dann gucken wir mal, wer ist dann vielleicht auch da? Vielleicht gibt es schon Tickets für irgendwas.
Genau, dass sich das lohnt, ne? Dass da irgendwie ein großer Star da auch vor Ort ist. Aber ich kann das total verstehen, dass man so Angst hat, dass die Illusion völlig verdorben wird. Ne? Man hat so ein ikonenhaftes Bild in seinem Unterbewusstsein. Und aber bitte nicht lachen, aber dass du mal Bock hättest, aus Spaß mal für 2 Wochen als ein Sinatra-Impersonator da aufzutreten, weil das würdest du ja locker rocken. Ich weiß jetzt nicht, wie gut du Englisch kannst. Natürlich musst du ja auch ein bisschen conferenciermäßig auf Englisch dann da parlieren. Ist das für dich eher eine Horrorvorstellung oder findest du das ganz skurril, reizvoll, das mal zu machen?
Früher konnte ich es mir gar nicht vorstellen. Da dachte ich mir, mein Gott, was wollen die denn? Was wollen die mit dem Deutschen? Ah, it's a German Sinatra. vielleicht, oder man müsste eine Nummer draus machen. Aber jetzt mittlerweile denke ich tatsächlich auch, weil ich schon ein paar Mal so Leute auch gesehen habe und dachte, okay, tatsächlich, es gibt viele, viele Leute, die das auch machen, aber es gibt wirklich nicht viele Leute, die das auch wirklich gut machen. Es gibt viele Leute, die sich gerne mal einen Hut aufsetzen, eine Zigarette und dann meinen sie, das auch irgendwie singen zu können. Und viele kommen dann auch manchmal aus dem Bericht Schauspiel, ist auch alles okay, aber tatsächlich, ich dachte, die gibt's wie Sand am Meer. So viele gibt's da gar nicht, die das gut machen. Deswegen dachte ich tatsächlich auch mal, würde ich mir auch mal tatsächlich zutrauen. Ich habe auch schon ein paar Mal im Ausland gespielt und auch für Amerikaner und so und habe dann auch immer sehr positive Rückmeldungen bekommen. Vielleicht passiert das ja irgendwann mal. Aber bisher ist es hat irgendwie noch nicht geklappt.
Aber dein Kaminkalender ist ja auch so voll genug. Ich glaube, das ist ja auch nicht nötig.
Aber es wäre irgendwie auch natürlich witzig. Es ist ja irgendwie auch ein naheliegender Gedanke, das mal zu machen tatsächlich. Ja, okay. Und vielleicht sogar in so einem kleinen Club, einfach so irgendwie so ein bisschen abseits der ganz großen Sachen. Einfach mal für den Spaß.
Weißt du noch, wann du zum ersten Mal bemerkt hast oder eben auch dein Umfeld, dass du dieses unvergleichlich tiefe Timbre entwickelst in der Stimme? Also jeder hat ja den Stimmbruch in einer unterschiedlichen Zeit und ich glaube, dass so eine Stimme reift ja auch. Natürlich hast du dich vor 20 Jahren ähnlich angehört, aber die ist ja noch, glaube ich, tiefer geworden, noch ausgereifter. Wann ging das bei dir los, dass du das bewusst gemerkt hast oder dass es dir auch als Feedback gegeben wurde mit deiner Stimme?
Also ich wusste immer, dass ich eine etwas bulkige Stimme habe. So habe ich das früher selber wahrgenommen. Wenn wir Aufnahmen gemacht haben, man kennt das ja vom Anrufbeantworten und so, dachte ich immer, boah, was habe ich für eine anstrengende Stimme. Ich höre da bei mir selber immer nur diese Frequenzen da. Und was ich immer dachte, ich habe zwar immer schon gern gesungen und witzigerweise, ich habe früher als Kind, das habe ich fast verdrängt, habe ich mal 1,5, 2 Jahre in so einem Knabenchor gesungen in Ibbenbüren in meiner Heimatstadt und da gibt's auch eine Aufnahme davon und dann dachte ich, man hört mal meinen Bruder, der auch damit gesungen hat, der eine höhere Stimme, da hört man auch als Kind schon ganz deutlich, dass er so einen hohen Sopran hat und ich habe eine deutlich andere Stimme, deutlich tiefer, habe da irgendwie im Kinderalter, ich weiß gar nicht, wie das heißt, gesungen und ich habe also immer schon so eine tiefere Stimme dann gehabt, auch nach dem Stimmbruch, habe das aber selber immer nur so abgetan als ach schade. Ich habe tatsächlich so ein Fable für, gerade was so Popmusik anbelangt, so hohe und etwas so kleinere Stimmen. Ich war ja auch großer Queen-Fan oder die Beatles. Witzigerweise habe ich gerade in der letzten Zeit irgendwie ganz viel Münchner Freiheit gehört und zum Beispiel Stefan Zauner hat auch eine, finde ich, eine ganz großartige deutsche, ganz so eigene, schöne, hohe Stimme. Das sind Leute, die habe ich früher mal gern gehört, die haben so ganz andere Stimmen als ich und ich dachte eigentlich immer so, in der Popmusik war das ja damals auch so, diese haben alle eher hohe Stimmen. Da gibt's selten mal jemand mit einer tiefen Stimme. Und erst als ich so Sinatra und so für mich entdeckt habe, habe ich gemerkt, ach so, in dieser ganzen Zeit, so 50er, 60er Jahre, die haben eher so Baritonstimmen gehabt. Das war plötzlich so ein ganzes Repertoire, wo ich dachte, das ist ja herrlich, das kann ich ja einfach so 1:1 mitsingen. Und das habe ich dann auch immer sehr, sehr ausgiebig gemacht.
Mhm. Aber dass das dann wirklich auch von Leuten dir so zugetragen wurde, das ging dann los, als du dann auch wirklich das professionell gemacht hast. Oder gab es vorher auch schon mal, bevor du den Durchbruch gefeiert hast, mal so Feedbacks?
Ja, ich habe ja angefangen mit dem Studium von so Posaune und Schlagzeug und habe dann in so einer WG gewohnt und da habe ich halt auch immer so sehr viel gesungen. Und die haben das dann tatsächlich gehört und haben gesagt, ja Tom, mach doch mal, das klingt doch gar nicht so schlecht, wie du da immer deinen Sinatra in der Dusche schmetterst und so, aber ich habe, so ist es dann angefangen, aber ich habe tatsächlich auch so diesen Tritt in den Hintern so ein bisschen gebraucht. Ich war also nie derjenige, leider, das ärgert mich auch, aber ich war jetzt einfach nicht so ein Mensch, der von sich so erzählen kann, ja pass auf, es hat nie einer an mich geglaubt, ich habe immer an mich geglaubt, die Leute haben gesagt, du schaffst das nie, aber ich habe es einfach durchgezogen, das sind immer diese Erfolgsgeschichten.
Klar.
Von ganz unten. Ja. So jemand war ich leider nicht, ich hätte das gerne gemacht und dann habe ich immer irgendwie Leute gebraucht, die gesagt haben, so den letzten Kick Selbstvertrauen, mach das doch einfach.
Okay, ich fand das sehr amüsant, dass du gestern tatsächlich echten Weißwein getrunken hast und nicht, dass ich jetzt denke, dass Entertainer, Swinger irgendwie Asketen sein müssen, aber ich frage mich, ist das ab und zu mal oder gehört das auch ein bisschen dazu, weil so eine Stimme muss ja auch gepflegt werden, die musst du nicht nur trainieren, man muss ja auch aufpassen, wir kennen das alle von großen Ikonen, ich sag nur Whitney Houston hat sich ihre Stimme zerstört und hat die nicht getrunken, die hat fies arg Drogen genommen, dadurch ist es natürlich auch gekommen,
aber
wo ist da der schmale Grat, also was geht und was ist dann too much, damit, dass man seine Stimme vielleicht...
Also Weißwein finde ich persönlich sehr harmlos, in Sipp da ja auch immer nur so ein bisschen, was trinkt
das passt
insgesamt?
Auch super.
Ja, genau.
Man hat gleich Lust gehabt, selbst einen Wein zu trinken.
Und was zum Beispiel schon deutlich schlechter ist es Rotwein. Das würde ich auch nie machen. Rotwein trinke ich auch nur selten. Ich trinke es eigentlich auch mal ganz gerne, aber das geht total auf die Stimme. Und überhaupt natürlich Alkohol ist grundsätzlich schlecht. Natürlich alles, was man gerne macht. Rauchen natürlich auch eine Katastrophe.
Lecker fiese Sachen essen, das auch.
Alles wenig schlafen, das ist alles viel rumschreien, auch natürlich schlecht singen, also mit schlechter Technik. Und dann hast du irgendwann natürlich total Probleme. Auch jemand wie Frank Sinatra, dessen Stimme, die hat eine unfassbare Wandlung genommen. Und die ist auch, muss man auch sagen, bei aller Liebe, der ist, obwohl das ein genialer Sänger war, ist die auch schnell gealtert. Also wenn man die alten, dann den späten Sinatra hört, manche Leute stehen da sehr drauf, aber man hört auch schon, dann denke ich, okay, man hört auch krass, wie der auch gelebt hat. Und wenn man das mit seiner jugendlichen Stimme damit in den 20er, Anfang 30er Jahren, da denkt man, okay, das sind zwei unterschiedliche Menschen, die da singen. Und deswegen passe ich auch auf und übe auch vielleicht, ich übe mehr singen als früher. Aber ich merke es jetzt zum Beispiel nach gestern und nach Tagen, ich merke es jetzt auch in der Stimme, auch während ich spreche, die ist so ein bisschen belegt und ein bisschen tiefer auch, als sie eigentlich sein sollte.
Okay. Also ist es dann auch wichtig, mal mit einer Auszeit zu nehmen? Also du hast ja jetzt die Tour fast beendet. Du hast nochmal von diesem Format jetzt, das ist noch in Sylt, an ein Konzert im August, aber dann hast du noch andere Projekte, hast du das, aber hast du jetzt ein bisschen Ruhe dann oder geht es schon gleich wieder los?
Ich mache jetzt tatsächlich dann in der nächsten Zeit auch mal mehr im Studio, neues Album produzieren oder was heißt muss, ist ja ein Luxus.
Du armes Ding.
Ja, wirklich und schreib Songs und so. Das tut dann auch ganz gut. Ja. Ich habe selten gehabt, das Härteste ist für mich immer die Weihnachtszeit, da haben wir immer diese riesen Weihnachtstour, das war jetzt mehrfach hintereinander, dass wir wirklich mehr, also ich habe glaube ich im letzten Jahr 26 Weihnachtskonzerte da im Dezember gespielt und das geht dann deswegen, weil die erstens sind Weihnachtslieder nicht so schwer zu singen, nicht so anstrengend. Das habe ich mir wirklich aufgefallen. Da dachte ich mal, warum ist das nicht so anstrengend, wie es eigentlich sein sollte? Also sängerisch ist das gar nicht so anstrengend, aber natürlich der ganze Lebensstil, das ist ganz seltsam. Man kennt das ja, wenn man reist, du sitzt den ganzen Tag nur irgendwie im Flugzeug oder im Bus oder wo auch immer im Auto, machst eigentlich nichts außer rumfahren und so irgendwie rumzuschaukeln und kommst wie gerädert irgendwo an. Und das muss man, da muss man aufpassen, so über den ganzen Monat. Also ich konnte das schon kann das schon nachvollziehen, dass so Leute, die so auch ab so einem gewissen Alter, was weiß ich, die Rolling Stones oder Bon Jovi haben die nicht immer mittlerweile so eigen, die haben dann so einen eigenen Fitnesstrainer dabei, machen so alles, da werden gepampert und das kann ich nachvollziehen. Das ist schon hartes Brot, wenn man das die ganze Zeit.
Glaube ich. Vor leider ist ja, ich glaube, John Bon Jovi hatte ich gelesen, der hat ja irgendwie jetzt auch wirklich ein fieses Problem mit seiner Stimme. Ich glaube, der kann gar nicht mehr singen. Ja. Das Thema ist durch. Also der wird auch das nie mehr. Oder ich habe das falsch interpretiert. Ja, das hört sich dramatisch an.
Ja, genau, oder die Operation hat wieder gerettet oder wie auch immer. Aber das ist schon. Genau, ist schon hart.
Wann hast du deine ersten Gehversuche auf einer Bühne vor Live-Publikum unternommen? Hast du da noch was in Erinnerung? Also ich rede jetzt nicht von dem Durchbruch-Sendung Stefan Raab 2005, da spreche ich dich auch nachher noch zu an, aber du hast ja vorher auch schon viel gemacht. Wann ging das erste Mal los, dass du jetzt wirklich nicht vor Familie oder irgendwelchen Inner Circle, sondern wirklich vor Publikum gespielt hast?
Ja, das ging schon irgendwie in der Pubertät los, weil das hing natürlich auch schon damit zusammen. Ich habe dann früher auch Geige gespielt, war im Orchester. Das war witzigerweise, da war ich auch mal sehr aufgeregt, auch im Orchester. Man ist da mit 40, 50 Leuten. Ich sitze dann da irgendwie, bin einer von 10 Geigern und bin trotzdem total aufgeregt, weil dieses eine Konzert da ist und man möchte bloß keinen falschen und schiefen Ton spielen. Und mir ist aber dann irgendwann aufgefallen, als ich so mit 17 hatte ich mal mit einem Bruder von mir, Colin, der auch hier auch in Hamburg wohnt, da hatten wir so eine, das wäre heutzutage, wäre das so ein Comedy-Projekt, was man jetzt bei YouTube mal würde, so kleine witzige Videos drehen, Gorsau nannte sich das. Wir haben so eine Art Rockband, so eine Pseudo-Rockband gehabt in Fellkostüm, das war eigentlich ganz witzig. Und bei uns ging es mehr um den Spaß auf der Bühne. Und da habe ich gemerkt, dass es mir, obwohl ich eher sogar vom Typ her eher so ein bisschen introvertierter bin, und auch gar nicht so, also eher so ein bisschen schüchterner, vor allen Dingen früher auch war, dass es mir auf der Bühne, dass ich so ein bisschen dieses klassische Rampensau-Ding habe, dass ich dann, was andere Leute, wenn sie mich dann kennengelernt haben, gar nicht glauben konnten, dass ich das, das ist der Typ auf der Bühne, weil die dann so denken, wenn der von der Bühne kommt, der ist die ganze Zeit immer nur so, alle Augen auf mich und so, und dann sitzt der eher so still in der Ecke oder fall nicht weiter auf. Und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass mir das auf der Bühne total leicht von der Hand geht, irgendwie locker zu sein. Das war mir gar nicht klar. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das macht mir richtig Spaß. Und das war so dieses, wo ich gemerkt habe, mir macht auch gerade dieses Entertainment Spaß.
Eben.
Ich könnte auch nie, ich war auch schon immer so ein bisschen auch so Klassenclown früher. Also ich habe immer gerne, wenn ich irgendwas nicht konnte oder mich aus Situationen rauszubringen, irgendwie auch so ein bisschen versucht, das über Humor irgendwie zu regeln. Ich habe dann wieder nicht so ähnlich wie du, ich habe französische Leistung gehabt, war unfassbar schlecht. Übrigens auch ein Albtraum-Thema, französisch Klausur, tatsächlich bei mir ein Albtraum. Und habe das dann mit irgendwie Gags oder versucht, das zu überspielen, hat dann mal mit Charme, weniger geklappt. Ja, mit Charme. Und das war so, da habe ich dann gemerkt, das kann ich irgendwie gut, das fällt mir leicht. Und insofern kann ich auch nicht auf der Bühne, ich könnte niemals so ganz ernsthaft sein. Also ich könnte jetzt auch insofern keine ernsthafte Musik jetzt singen. Es gibt ja so Leute, die, da ist dann jede zweite Ansage, sag ich mal, ja, und dieser Song ist meinem Opa gewidmet, der leider viel zu früh in meiner Kindheit. Da kommt so eine Geschichte, wo ich denke, okay, das erzählst du jetzt jeden Abend, die Tränendrüsengeschichte mit deinem Opa. Ich könnte es einfach nicht. Ich würde irgendwie dann irgendwann kommen, käme mir schnell so ein schäbiger Gag, und wo die Leute wieder, was kann er denn dann für einen Gag über seinen Opa machen, wie auch immer. Deswegen passt das schon auch gut, was ich mache, die Musik.
Aber Stichwort Entertainer, ich finde das ja immer eine super Herausforderung und auch sehr bewundernswert, wie man das schafft, sich ja auch auf verschiedene Publikums einzustellen, weil ich kann mir vorstellen, da ist ja jeder Abend anders. Und ist das immer so, dass du so ein bisschen das erspürst, wie ist das Publikum drauf, und dann kann ich den Gag raushauen? Oder da kann ich mir vorstellen, hast du ja auch natürlich ein Repertoire, du hast natürlich auch manchmal spontane Eingebungen, aber du weißt, hast du das im Gefühl, was passt jetzt und was nicht, oder?
Ja, man testet sich so ein bisschen, glaube ich, ran. Ja. Also das ist mir dann irgendwann auch mal bewusst geworden, dass ich auch so Leute, von Leuten, die man denkt, die sind, natürlich, es gibt Leute, die haben wahnsinniges Talent auch für so Spontanität, Schlagfertigkeit, aber ich glaube auch so jemand wie, den ich immer sehr bewundert habe, zum Beispiel jetzt Harald Schmidt, das ist natürlich jemand, der hat wahrscheinlich für jede Situation, wenn irgendwo, es klimpert irgendwo in der Ecke, fällt ein Glas um, dann hat er wahrscheinlich 25 verschiedene Gags, die er einfach abrufen kann. Und das ist natürlich diese wahnsinnige, was dann auch wahnsinnig witzig, geistreich, spontan rüberkommt, aber es ist auch irgendwie was Gelerntes und auch ein Handwerk und ein Können, was man auch haben muss oder was man auch sich aneignen kann.
Das ist sein USP, muss man einfach sagen. Ja. Also ich meine, dein USP ist natürlich auch nicht nur, dass du musikalisch sehr talentiert bist, sondern du hast eben diese Stimme, diese unvergleichliche, aber Harald Schmidt, der muss eben diesen Wortwitz auch haben und diesen smarten, manchmal bösen Humor. Ne?
Das genau. Das, was ihn aber ausmacht. Das kommt dann auch, das ist halt nicht immer alles, das ist auch viel, das mache ich auch, wenn ich merke, ah okay, witziger, das war jetzt ein spontaner Gag, wie auch immer, wenn ich sage, das lohnt sich, eben, der versucht den im Kopf zu behalten, und dann kommt er dann beim nächsten Mal, wenn wieder sowas passiert, dann bringt man den halt wieder. Und das, ich versuche dann schon am Anfang, oder man erspürt es relativ schnell am Anfang von so einem Abend, in welche Richtung geht das. Bei mir ist das Publikum schon ähnlich. Zum Beispiel habe ich jetzt einen ähnlichen, die Leute sind bei mir, ich habe jetzt wenig Leute, sagen wir mal, die unter 20 sind. Ich habe eher so ab 30 sind so die meisten, und dann je nach Stadt immer, und auch nach Location, was auch witzig ist, sind die Leute, je konservativer, wenn wir mal in der Oper spielen, sind natürlich die Leute, die da hingehen, auch deutlich älter jetzt wieder als in so einem rockigeren Schuppen. Aber ich glaube, mittlerweile wissen die Leute, auch die zu mir kommen, wissen schon einigermaßen, was sie erwartet. Deswegen gibt's da nicht große...
Keine verstörende Geschichten, ne?
Was ist das denn jetzt? Was hat er denn? Ja, die Leute wissen schon, ja, das ist ein Spaß gewesen. Natürlich. Meine Mutter lebt nicht wirklich in Timbuktu. Keine Ahnung. So.
Aber ich hatte gelesen zur Vorbereitung, dass du auch mal zu den frühen Jahren im Altersheim oder vor Altersheimpublikum gespielt hast. Das wollte ich natürlich auch nochmal von dir hören. War das eine skurrile Erfahrung oder war das irgendwie auch rührend? Weil ich kann mir vorstellen, das ist natürlich eine der größten Herausforderungen, weil viele schlafen dann schon ein und sind ganz woanders.
Ja, na klar, das war in meiner Zeit, als ich noch in den Niederlanden studiert habe, und da haben wir so eine Band gehabt, und da waren viele unserer ersten Auftritte tatsächlich für Niederländer, die natürlich noch ganz anders mit der, weil die eben nicht die Nazi-Zeit erlebt haben, oder sagen wir mal von der anderen Seite, die hatten vielmehr natürlich auch in der älteren Generation mit dieser Musik noch mehr zu tun.
Klar.
Oder ein anderes Verhältnis.
Absolut.
Insofern eigentlich witzig, dass die, oder umso bewundernswerter, dass sie das auch dann irgendwie akzeptiert haben, dass dann ein Deutscher, ich meine, die haben natürlich sofort gehört, wenn ich da meine, ich habe zwar Niederländisch gesprochen, aber die haben sofort gehört, das ist der Deutsche. The Close Shock, der da einen quatscht. Aber das war trotzdem sehr nett. Und das war witzig, weil die natürlich auch so eine andere Art dann wieder gehabt haben. Das ist dann sehr so eine rührend. Also die freuen sich natürlich. Die freuen sich dann auch, dass so, die jungen Leute, die spielen genau unsere Musik von vor 60 Jahren, wie auch immer. Das fand ich auch sehr nett.
Ich weiß, das ist eine schwere Frage, weil du ja schon hunderte Shows absolviert hast, aber hast du spontan irgendwie ein Erlebnis, was besonders skurril, verrückt, unvergesslich war? Kann sein, gestern gab es natürlich auch großartige Momente. Du hast ein Trio mit dir auf der Bühne, und vor allem der Pianist hat da ja ganz, also alle drei sind großartig, aber der hat ja ganz besonders performt, und das meine ich aber nicht, sondern eher so vielleicht skurrilen Moment oder wo irgendwas...
Das also es kommt komplett in die Hose immer mal, das geht oft mal was in die Hose. Das sind natürlich so viele Kleinigkeiten, dass plötzlich mal irgendwie Ton ausfällt, haben wir auch schon mal erlebt, dass man plötzlich so da irgendwie allein über die Bühne schreien muss. Ja. Das Gute ist, jede Situation, egal wie peinlich die ist, theoretisch, wenn du die mit einem Witz entschärfst zu dir, dann wird das plötzlich zu wieder so einem tollen Moment.
Das lieben immer, die Leute ganz besonders.
Da sagt keiner, da ist plötzlich bei Fly Me to the Moon ist plötzlich die Hälfte des Songs war das Klavier weg oder der Gesang. Das ist dann witzig, wenn man dann überlegt, okay, der Gable ist jetzt nicht rot geworden, hat dann angefangen zu heulen, ist dann von der Bühne gegangen, sondern das war irgendwie witzig, wir haben das irgendwie gerettet. Ich habe gerade gestern noch mit ein paar aus meiner Band drüber mich drüber unterhalten, so auch nach Konzerten gibt es manchmal skurrile Momente. Zum Beispiel gab es mal ein Konzert, wo dann jemand, wir geben dann immer Autogramme, kommen dann nochmal hin, irgendwie quatschen ein bisschen mit den Leuten. Dann hat mir mal jemand, ich weiß nicht, ob der meinte, dass ich jetzt ihn groß rausbringen würde, aber hat mir dann einen kompletten Song vorgesungen, während er direkt so nah wie wir jetzt stehen und dann so statt dann ein Autogramm sich zu holen, sondern hat, ich weiß nicht mal, was er gesungen hat, irgend so wie, als ob er Maiwei singt, aber nicht mal eben angesungen, sondern a cappella 3,5 Minuten durch oder 4 Minuten, und jede einzelne Strophe
oder
und alle Standard, das waren alle, das war jetzt nicht so, dass man auf dem Boden lachen musste, aber
es war auch nicht gut.
Man dachte einfach nur, wie kann das jetzt sein? Kann jetzt jemand, hat so jemand gar kein Gefühl dafür, wo ich schon dachte, da fehlt es dann ja schon. Die Leute drumherum, alle haben so ein bisschen betreten geguckt.
Aber da muss man natürlich dann auch als Profi so ein bisschen charmant das weglächeln und ihm auch nicht sagen, bitte für Security, das wäre dann auch wieder blöd.
Genau. Ja. Okay.
Wir haben schon über Publikum gesprochen. Hattest du auch schon mal eine Show, wo es wirklich wahnsinnig schwer war, das Publikum zu catchen? Weil ich kann mir noch auch vorstellen, gerade wenn du als Entertainer fungierst und du versuchst, ein bisschen die Stimmung zu eruieren. Klar, viele kennen dich jetzt auch schon, aber du fährst da irgendwie immer wieder wie so eine vor eine Wand und kommt nicht zurück. Was hast du da schon mal gehabt und warst verzweifelt? Oder
das, ich habe immer meine Band dann bei mir. Wenn ich da allein durch müsste, das wäre natürlich grauenhaft. Dann gab es zum Beispiel schon mal so eine absolute Fehlbuchung. Das ist schon ewig her. Ja. Da war eine Studenten-Techno-Party, so würde ich das mal mir vorstellen. Und da war immer, sagen wir mal, eine halbe Stunde knallhartes Techno-Disco. Und dann haben wir gespielt. Und da war die ganze Zeit, muss ich dir vorstellen, alle haben getanzt und alle super. Und dann kommt jetzt Tom Gabriel in das Orchester. Und dann gehen alle aber jetzt erstmal an die Bar. Und du denkst, Alter, warum quält ihr uns und euch so? Warum müssen wir das jetzt hier machen? Was
haben die geraubt?
Wer hat das gebucht? Mal schön ein bisschen abwechslungsreiches Programm.
Aber das war also richtig so eine Party von einer Firma oder war das einfach? Nee,
das war glaube ich wirklich von irgendeinem, das waren alles so junge Leute, irgendwas hat mit Studenten zu tun. Oder einfach so eine Disco-Party, wie auch immer. Oder ich habe es mal erlebt, das hörte einfach nicht auf mit den Peinlichkeiten. Das war so eine eher Privatveranstaltung. Da musste ich ganz spontan, wir waren auch spät dran, das war eine Feier, die schon lief, tolle Party irgendwie, und da musste ich auf die Bühne, aber nur mit so ein paar Halbplaybacks, also wirklich ganz klein und Saxophonist und so und dann mit dem Mikrofon. Und dann ging das erstmal, beim ersten Mal war es so, dass nur mein Mikrofon an war und es kam kein Ton, dann du musst jetzt auf die Bühne, einfach geht es los. Und meine Damen und Herren, hier ist Tom Gabriel. Gehe ich auf die Bühne, okay, wann fängt denn jetzt endlich mal der erste Song an? Ich möchte mal sagen, hallo, guten Abend, dann wie geht's, alles cool, alles wuhu. Und ich denke mal, da kommt kein Ton mehr. Ich höre keine Band, keine Musik, dann bin ich irgendwann wieder runtergehen. Pass auf, Leute, warte mal kurz, ich schaue mal eben nach dem Rechten, dann bin ich da hingegangen. Sorry, geh doch mal raus, bring mal 5 Minuten, dann bin ich wieder, jetzt klappt's alles. Dann kam die Musik, ich gehe hoch, dann war das Mikrofon nicht an. Und dann stehst du da, winkst wieder und denkst, langsam wird's mir echt ein bisschen
versteckte Kamera, ne?
Genau, wirklich. Und dann stellte sich heraus, dass da irgendwas, irgendwie mit dem digitalen Mischpult war, irgendein Fehler, bin keine Ahnung.
Aber braucht kein Mensch.
Das braucht dann kein Mensch. Das war dann, die haben es trotzdem alle verziehen. Irgendwann haben wir nochmal 10 Minuten Pause gemacht, dann lief alles, dann war auch alles super. Aber das sind so manchmal, wo ich dann auch manchmal denke, das ist irgendwie so, das ist manchmal zu dirty.
Man muss manchmal ein verdammt dickes Fell haben, ne? Als Sänger, als Entertainer. Was ich spannend finde, dass du sagst, dass du eigentlich nicht so dieses Rampensau-Gehen hast, dass du privat auch gerne mal entspannt auch nur passiver Beobachter oder eben auch Zuhörer bist bei einer, keine Ahnung, wenn es jetzt ein Essen, eine Feier ist. Aber trotzdem musst du ja diese Diskrepanz haben, dass du einerseits privat eher ruhig bist, aber merkst, da passiert was mit mir und ich mag das, die Leute zu entertainen. Wann hast du das zum ersten Mal festgestellt, dass du schon dieses Talent hast und auch die Lust darauf, dass du...
Ja doch, ne? Das habe ich ja eben, das meine ich eigentlich eher mit Rampensau, dass ich, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig benutze, aber für mich ist eine Rampensau jemand, der auf der Bühne, zumindest auf der Bühne kann ich Rampensau sein, aber dann privat hat nicht. Das ist
doch,
für mich
das ein Unterschied.
Und das hängt auch irgendwie damit zusammen, dass das auch so eine bisschen mehr anonyme Masse ist, vor der man dann hat. Zum Beispiel fand ich immer mit am unangenehmsten, komischerweise, von meinen Omas früher als Kind irgendwie Geige zu spielen. Die Situation, wo dann nur so 5, 6, 7 Leute und alle kennen sich.
Und sehr gestreng. Ja. Dann muss man sagen, Omi ist lieb, aber was hat denn der Enkel jetzt so gelernt?
So wirklich, furchtbar war das immer. Und je größer, also das zum Beispiel so eine Frage wie, du hast jetzt mal, was weiß ich, dann ist man bei irgendeiner Veranstaltung, die im Stadion, da sind dann plötzlich 10.000 Leute, die da sind. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich nehme an, dass das für die meisten Leute kein Problem ist. Das ist so ein Fehlschluss, dass man denkt, je mehr Leute da sind, desto aufgeregter ist man. Nee, es ist das Schlimmste, stört ich mir vorstellen, wenn man jetzt in so einem Theater ist und da ist nur so ein Agent oder so, wie man das so aus Filmen kennt.
Diese Auditions,
da stelle ich mir das Aufregendste vor überhaupt. überhaupt. Oder für mich die absolute Katastrophe. Das ist wirklich, das kennt man ja, neue Gruppe, alle kennen sich nicht. So, machen wir mal einen schönen Kreis und jeder stellt sich vor. Und dann siehst du, okay, noch vier vor mir, noch drei und die quatschen alle. Und da musst du irgendwann sagen, hallo, mein Name ist Tom Gäbel und ich bin blablabla und meine Hobbys sind. Und dann, da weiß ich ganz genau, da komme ich dann, käme ich so ins Stottern und das wäre unangenehm. Aber dieses, das habe ich dann halt irgendwann gemerkt, dass es, als ich das erste Mal auf der Bühne stand, so in der Pubertät, dass ich dachte, ach, das ist witzigerweise finde ich das nicht so schlimm, okay, auf der Bühne zu stehen. Und das ist natürlich auch ein Grauen, meiner Meinung nach. Es gibt so Leute, die erzählen immer, man braucht Lampenfieber und sowas. Finde ich das Grauenhafte. Die Zeiten, als ich noch so richtig Lampenfieber hatte und aufgeregt war, bin ich so froh, dass sie hinter mir liegen. Ich finde es nicht, dass das irgendwas Positives bringt, so aufgeregt zu sein, wie ich an meinem ersten, dass einem die Knie so unwillkürlich schlottern oder so und die Atmung irgendwie.
Ich glaube, das ist aber auch dann eine extreme Geschichte. Also was ich merke, ich will jetzt um Gottes Willen nicht meinen Beruf mit deinem vergleichen, aber natürlich ist es auch, du musst als Redakteur, der Interviews führt, ja auch in einer gewissen Weise performen. Und ich habe immer so ein angenehmes Kribbeln vor jedem neuen Gespräch. Also das, finde ich, gehört dazu. Aber klar, ich würde es grau, also wenn ich jetzt auch irgendwie, mir wird schwindelig vor Angst und so, das kann es nicht sein. Aber das hattest du, also in den Anfängen war das schon krass bei dir mit dem Lampenfieber, oder?
Nicht krass, aber ich dachte, ich weiß noch, wie ich dabei bei irgendwelchen, ich habe in Amsterdam dann Musik und Gesang studiert und dann gab es diese Forcing-Abende, wo dann halt so, jetzt singt, was weiß ich, Tom Gäbel singt auch zwei Songs, singe ich vielleicht mit Hut oder was weiß ich, und dann steht man da, muss auf die Bühne und dann schlottert man plötzlich so die Knie irgendwie. Das fand ich so grauenhaft und jetzt finde ich so gut, dass ich jetzt auf die Bühne gehe. Man hat natürlich sein Ritual, zum Beispiel gestern, das ist dann so, dass man müsste eigentlich die Leute mal so mit hinter die Bühne nehmen, dann ziehen wir uns so um, dann zieht man den Smoking an, in dem Fall auch. Und während ich dann so den Smoking umziehe und dann kriege ich noch so ein Gläschen Wein hingestellt, dann kommt man so aus dem der normale Tom, sage ich mal, ja, kommt dann, verwandelt sich dann gewisserweise, oder man kriegt dann so eine, wie du das sagst, so eine leichte, vielleicht so eine Anspannung, sondern man ist dann etwas fokussierter.
Genau, auf das, was fokussiert, passiert, ne? Man, damit genau, man eben auch performen kann, damit, wenn man zu luschig und sagt, auch
mir, ja, so egal, geht schon los. Nee, man muss auch schon diese Energie, keiner will so eine Schlappwurst da auf der Bühne sehen. Das muss man schon haben.
Du bist bereits frühkindlich musikalisch herangeführt worden an diverse Musikinstrumente, unter anderem an die Geige, wo du vorgespielt hast, deiner Oma zum Beispiel oder deinen Omis. Mal ganz allgemein gefragt, würdest du sagen, dass die Welt ein etwas besserer Ort wäre, wenn wir alle viel mehr mal unsere Musikalität ausleben würden? Also klar, es gibt Menschen, die sind einfach komplett unmusikalisch, brauchen wir nicht drüber reden, die soll man auch nicht quälen. Aber ich glaube, viele haben Potenzial, sei es nur, dass man mal miteinander singt, dass man ein Instrument lernt. Das ist ja sehr leider, also nicht mehr en vogue. Das wird ja immer weniger gemacht. Natürlich in Elite-Familien, da wird das noch gemacht. Würdest du sagen, die Welt würde sich etwas schöner sein?
Da bin ich glaube, ganz klassisch, so bildungsbürgerlich, das bringt so viel. Allein schon mal die Beschäftigung mit so etwas, mit so Kunst oder mit Musik, mit einem Instrument, sich mal auf etwas ganz anderes einzulassen und vor allen Dingen auch was selbst zu machen. Das ist so wie in der Schule, wenn immer danach gefragt wird, was bringt doch den Leuten lieber bei, wie sie Schnürsenkel zu binden, als sich mit irgendwelchen Sachen auseinanderzusetzen, die dann später im Leben nicht mehr auftauchen. Dann denke ich mir, das ist doch völliger Unsinn. Es geht doch auch dabei, und das passiert beim Musikmachen und sich beschäftigen mit Musik und Lernen, geht es ja auch darum, den Geist zu schulen. Und natürlich kannst du fragen, was bringt das Klavier dir später für deine Ausbildung? Das bringt einfach allgemein eine Entwicklung irgendwie des Geistes mit sich. Und
Feingeistigkeit.
Die Feingeistigkeit, ja genau. Mhm, und also das ist so wie auch ein Roman zu lesen, gute Sachen zu hören. Das würde so viel bringen. Es gibt die Leute, auch Musiker, die sind die meisten Menschen, die Musik machen, sind auch angenehme Leute. Du kommst, weil du auch zusammen Musik machen musst. Du musst dich auch zusammenfinden. Gibt's auch wahnsinnige Egomanen, Egozentriker oder Freaks, wie auch immer. Aber so tendenziell, du kommst zusammen, um dich einer Sache zu widmen, wie so eine Band, die zusammen probt. Und ich merke das immer wieder, wenn ich treffe auf viele Menschen, die auch ganz andere Musik machen. Wann bin ich mal irgendwo, wo plötzlich auch so Rockmusiker, was für Rockbands, was weiß ich, irgendwie Schlager, was. Alle möglichen Leute treffen aufeinander und man kommt irgendwie, die Leute sind immer nett. Das ist, weil das auch irgendwie alle, die machen ihre Musik. Jeder macht ein bisschen was anderes. Man kann nicht immer alles nachvollziehen. Die finden meine Musik vielleicht wie auch immer, aber man kommt trotzdem gut miteinander aus, weil alle auch irgendwie dann soziale Menschen dadurch werden. Es hilft auf jeden Fall.
Also würden wir beide jetzt raussenden, es wäre schön, wenn in der Schule vielleicht auch mehr wieder auf Musikunterricht gesetzt wird und dass eben auch Eltern vielleicht einfach ihre Kinder auch mal fragen, weil manchmal wird es ja auch gar nicht rangetragen. Ne? Also das willst du vielleicht, gut, ich glaube, welches Kind sagt freiwillig, juhu, ja, ich möchte Klavier spielen lernen. Ja. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen dünnes
Eis. Ja, ja, klar. Das ändert sich natürlich auch so, die Vorbilder ändern sich da. Aber das klar, man muss auch den Kindern, wir wurden auch mehr oder weniger rangesetzt und rangetragen. Mm, mm. Und ich bin meinen Eltern auch dankbar dafür, dass sie das gemacht haben.
Das ist aber ein guter Übergang, weil du bist denen dankbar, aber gab es nicht doch mal Momente, wo du auch ein bisschen innerlich geflucht hast, dass deine Eltern dich dann schon, die haben ja darauf bestanden, dass du und deine drei Brüder alle zumindest ein Musikinstrument lernt. Und das war, ich glaube, Geige, das ist ja schon auch eine Herausforderung, das zu lernen.
Ich habe ständig geflucht, ich habe das gehasst, Geige zu üben. Das muss man sich mal vorstellen, dass ich schon irgendwann hat mein Vater verzweifelt, übt doch wenigstens 5 Minuten am Tag. Dann denkst du schon 5 Minuten für so ein Kind. 5 Minuten am Tag, das ist ja furchtbar, das geht ja nie vorbei. Und ich kann mich noch erinnern, da war ich wirklich sehr stolz drauf, da hatte ich so einen Kassettenrekorder, da habe ich mich mal aufgenommen, so mit 14, 15, habe ich mich selber aufgenommen an einem Tag, wie ich Geige übe, und da habe ich das ein paar Tage später lang immer dann so abgespielt und dann selber irgendwas, was ich Donald Duck gelesen oder so, so richtig so einen miesen Trick, schön das Zimmer abgeschlossen und dann das abgespielt. Mein Vater dachte, ich übe Geige. Aber das ist halt wie bei vielen Sachen, irgendwann nimmt man es den Eltern nicht mehr übel, sondern sagt, es gibt ganz wenig Leute, die sagen, ach, hätte ich doch mal früher damit aufgehört, Musikinstrument zu spielen, sondern die Leute erzählen immer das Gleiche. Ach, ich habe auch mal so schön, ich habe auch mal Klavier gespielt. Ich habe leider habe ich damit aufgehört. Ich müsste es eigentlich mal wieder machen.
Ich habe 3 Jahre Klavierunterricht gehabt. Es hat dann bis zur Mondscheinsonate in Anführungsstrichen für Arme, also ich war jetzt nicht total unbegabt, aber das fehlte dann leider so dieses innere Feuer. Ich hätte es weiter üben können und ich bereue das heute, weil es ist was Wunderschönes. Ja. Du müsste Klavier spielen können, nicht nur das. Aber du hast ja auch noch Posaune und Schlagzeug gelernt, aber das autodidaktisch. Da möchte ich dich als Laie mal fragen, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich denke mir, da muss man ja dann schon eine Grundmusikalität haben, um sich ein Instrument autodidaktisch beizubringen. Wenn du nicht Noten lesen kannst und nicht so ein gewisses Gespür für Musik hast, dann kann das ja eigentlich nichts werden, oder wie
ja, nee, ich habe auch das war nicht komplett autodidaktisch. Okay. Ich hab dann angefangen, einfach so ein bisschen rumzuprobieren, habe dann aber auch schon Unterricht gehabt und auch Stunden gehabt. Also so genial war ich dann irgendwie auch nicht. Man kann ja auch vieles falsch machen. Es gibt Leute, die machen irgendwie alles richtig von Anfang an auf dem Instrument, und andere Leute machen leider, das ist ja immer faszinierend, die nehmen eine falsche Abzweigung, vielleicht machen, stell mal vor, Trompete. Jeder eine, der bläst zum ersten Mal rein und macht zufälligerweise irgendwie alles richtig, und dann hört direkt, wow, das klingt ja super, und von da aus nimmt der immer, die erste Abfahrt oder Auffahrt auf die Autobahn genommen und rast dann da weiter und wird immer besser.
Allein die Technik, macht, ne?
Ja, also allein die Technik.
Mit Till Bronner gesagt, er hat sich ja irgendwie was kaputt gemacht, weil er erst die falsche Technik hatte bei der Trompete, und dann hat ihm das andere gesagt, du musst das so machen.
Ich glaube, mit so einer Legende, Malte Burba, habe ich auch so eine Schule von gehabt. Ja, wo das dann alles auseinandergenommen wird, und gibt's Leute, die sich damit sehr viel beschäftigen, und das ist faszinierend, und man kann da sehr viel falsch und sehr viel richtig machen, aber das ist halt immer, man braucht gute Lehrer, und schlechte Lehrer machen auch viel kaputt. Das kennt man ja auch.
Auf jeden Fall, wenn der Lehrer es nicht bringt, dann kann er einem sogar eine gewisse Leidenschaft total verleiden für Dinge.
Klar.
Du spielst ja heute gar nicht mehr Geige, obwohl du es jahrelang gelernt hast. Bereust du das auch manchmal, oder ist das einfach ein Kapitel in deinem Leben und du weinst ihm jetzt auch keine Tränen nach, weil es einfach nicht passt?
Ja, bei mir hat es für die zweite Geige im Schulorchester gereicht. Da war ich dann irgendwann auf dem ersten Pult sozusagen, Satzführer oder wie das dann heißt. Das war auch alles in Ordnung, aber das war nicht meine große Leidenschaft und es war auch nicht mein großes Talent. Ich habe dann später gemerkt, dass ich tatsächlich für andere Instrumente deutlich mehr Talent einfach so grundsätzlich mitbringe. Mhm. Aber ich liebe nach wie vor den Klang von Geigen. Ich liebe, deswegen sind bei meinen Platten noch immer ganz viele echte Streicher zu hören. Und ich spiele es noch aus Gag. Wenn wir auf Weihnachtstour sind zum Beispiel, habe ich immer die Geige dabei, die hole ich dann ab und zu mal raus, wenn es passt.
Bisschen was kannst du schon auch
noch. Ja, aber es ist wirklich erstaunlich wenig, was ich noch kann. Das ist ganz traurig, dass man denkt, okay, mein Gott, ich konnte mal doch dieses und jenes spielen, das geht ja alles gar nicht. Dann fiedelt man da so rum und denkt, boah, das passt ja alles nicht mehr zusammen. Aber es wäre wahrscheinlich so eine Sache von, da würde ich mal, sag mal, 3 Monate jeden Tag eine halbe Stunde üben, dann käme ich wahrscheinlich wieder relativ weit. Also das ist schon, dass es ja noch irgendwo so ein bisschen schlummert. Der Körper muss sich dann wieder dran erinnern.
Wie viele Jahre hast du es denn als Kind?
Ich habe seit ich 12, von 6 bis 18 habe.
Also schon.
Ja, es ist schon eine Menge. Ja. Viel Geld auch, was meine Eltern da investiert haben.
Ich habe schon erwähnt, du hast 3 Brüder, 2 Jüngere und einen Älteren. Hand aufs Herz, wie sehr habt ihr eure Eltern mal in den Wahnsinn getrieben, oder wart ihr eigentlich ganz geschmeidige Jungs? Weil ich kann mir vorstellen, so 4 Jungs, die dann in der Pubertät sind und so, da geht's auch mal ab. Wobei, ihr habt ja schon eine sehr strukturierte Familie. Ich sag nur, die Eltern haben, ne, also ihr lernt jetzt Instrumente und so, das zeigt ja schon, dass da jetzt nicht irgendwie Revoluzzer-Alarm war oder so.
Ja, aber trotzdem, wir hatten da schon ganz schön viel laissez-faire, muss man eigentlich sagen. Auch mehr als ich. Ich bin ja selber kein Vater, aber als ich selber so machen würde. Zum Beispiel, meine Eltern sind beide Lehrer gewesen, und die haben uns eigentlich nie nie getriezt oder groß nachgeguckt, dass wir irgendwie zurechtkommen. Ich weiß noch, dass ich in der Grundschule war ich sehr, sehr gut in meiner Klasse. Da war ich aber auch vom Typ, ich habe immer, wenn ich was nicht verstanden habe, habe ich mir direkt geheult und war so sehr gestresst. Und komischerweise mit dem Wechsel aufs Gymnasium hat es bei mir irgendwann mal so Klick gemacht und es hat mich alles nicht mehr so richtig interessiert. Und seitdem, da hatte ich auch immer sehr schlechte Noten. Ich habe also ein ganz grauenhaftes Abitur. Das hat mich alles nicht mehr interessiert. Da hätte ich mir so ein paar mehr
3,1 Durchschnitt.
Ja, 3,5. Das ist schon richtig schlecht, muss ich mir vorstellen.
Und, du siehst, es ist aus dir was es geworden. Geht um, es geht mir aber auch einigermaßen.
Ich bin halt nicht aber, Wissenschaften. Na,
wir wollen jetzt auch nicht, um wieder zu ermuntern, macht schlechte Abiturzeugnisse.
Nee, gar nicht.
Aber
nee, anyway. Ist auch nichts Cooles, wenn man das hat. Aber gut, man kann auch ohne irgendwo hinkommen. Aber da hätte ich mir etwas mehr Druck von meinen Eltern tatsächlich gewünscht. Ich glaube, wir waren als Kinder, wenn ich mir vorstelle, wir sind in Urlaub gefahren, wir haben so einen alten Peugeot gehabt mit 6 Leuten dann da drin und da stelle ich mir, ich weiß, wie Kinder so sind und ich weiß noch, was weiß ich, wir haben sitzen dann zu dritt und oder zu viert dann da irgendwie in den Reihen und kneifen uns gegen. Ich weiß noch genau, wie das war. Dann fängt plötzlich der eine dem anderen an ins Bein zu kneifen. Es wird rumgeschrien, dass meine Eltern nicht völlig komplett verrückt geworden sind. Das ist wirklich ein Wunder. Ich weiß, meine Mutter hatte dann eine Zeit lang mal den Trick, jetzt sei mal ruhig, die Polizei ist hinter uns. Das hat eine Zeit lang wirklich geholfen, bis wir das dann irgendwann mal gecheckt haben, dass es natürlich irgendwie dann doch nie so war und so. Aber in der Pubertät waren wir, glaube ich, nicht ganz so krass, wie man sich das, wie das in anderen Familien oder in anderen, es ist ja immer so ein bisschen, glaube ich, eine Typsache.
Aber ich höre raus, also deine Eltern haben auch sehr viel richtig gemacht. Was würdest du denn jetzt im Rückblick sagen? Wofür bist du besonders dankbar, für dass sie dich geprägt haben, wie sie dich aufs Leben vorbereitet haben? Weil jeder hat da ja auch andere Erfahrungen mit den Eltern. Ne?
Ja, also ich habe so zwei Sachen. Erstens haben wir sehr, meiner Meinung nach, sehr untypische, so ein untypisches Elternverhältnis gehabt. Wir haben, oder meine Mutter war zum Beispiel eher die so vorangegangen ist. Ich würde es nicht sagen, dass meine Mutter eine krasse Emanzipation, also die hat es nicht Emanzipation vor sich hergetragen. Die hat es einfach selbstverständlich gelebt in einer gewissen Weise. Zum Beispiel meine Mutter ist immer gefahren, Auto gefahren. Mein Vater hat erst ganz spät seinen Führerschein gemacht mit irgendwie 40 oder Mitte 40. Der ist ja aus der DDR gekommen und hat es dann irgendwie nie hingekriegt, den früher zu machen. Und der war der schlechteste Fahrer, den es jemals gibt. Das war ganz schlimm. Das war zum Beispiel, ich weiß noch, also Gangschaltung war das, hat er in seinem Leben nicht, das war grauenhaft. Wenn wir irgendwo zum Sport gefahren wurden oder mit den Geige irgendwo zum Orchester und da saßen da fremde Kinder, also andere Kinder aus anderen Familien und mein Vater legt den ersten Gang an, dann der ist also lieber zur Sicherheit, weißt du, durch die ganze Stadt im ersten Gang gefahren, als mal einmal zu wechseln. Und dann haben wir uns immer so geschämt. Also das war schon sehr, aber das war trotzdem, es war ein sehr intelligenter und sehr belesener Mensch und hat sehr viel, da haben wir auch das viele Lesen auch, ja, meine Mutter hat auch mal viel gelesen und wir haben irgendwie immer alle Unterstützung gehabt für das, was wir machen wollen. Das war natürlich ganz toll. Die haben nie gesagt, auch beim Studium, als ich dann gesagt habe, ich möchte Musik studieren, was ist das für ein Quatsch, brotlose Kunst und so. Meine Mutter sagte immer, ach, solange ihr keine Lehrer werdet. Aber so im Sinne von, sie ist Lehrerin, mein Vater war Lehrer, sie wollte nicht auch, dass die Kinder jetzt auch noch Lehrer werden. Sie fand das spannend, findet sie immer noch spannend, dass sie was ganz anderes machen alle.
Hört sich aber für mich nach, also klar, keine Familie ist perfekt, aber sie haben auch viel richtig gemacht.
Ja, sehr viel richtig gemacht, ja.
Welche Musik hast du denn als Kind und Teenager gerne gehört? Du hast erzählt, jetzt hörst du auch gerne Queen oder auch mal Münchner Freiheit, aber was hat dich denn so als Kind, als Teenager richtig in Wallung gebracht? Weil jeder hat da ja so unvergessliche Hörerlebnisse. Oder war es früher schon der Swing und Frank Sinatra?
Ich habe immer sehr viel durcheinander gehört. Einfach so, weil meine Mutter dann zum Beispiel, mein Vater hatte so, der hatte so ein paar alte Jazzplatten, der hatte auch immer so Klassik, super viel Klassik gehört. Meine Mutter hat Beatles, Elvis gehört, also auch schon so alte Sachen. Ich weiß auch noch, dass wir noch im Radio im Bett gehört haben, mein Bruder und ich, damit mit vielleicht war ich da 10, dann war das noch die Ende von der deutschen Welle, Neudeutsche Welle und so.
Ja, ja, ja.
Damit das angefangen, aber ich bin nie so in richtig große in den 80ern drin gewesen. Ich weiß aber, meine erste Single war, die ich mir gekauft habe, ganz stolz, Starship.
Nothing's gonna stop us now.
Gonna stop us now.
Es gab ja noch so ein anderes We Built the City, war auch
nee,
noch.
Nee, das war nicht, das war ich noch, okay. Genau. Aber yeah, nothing's gonna stop us now. Das war mal so der erste Song, nicht mehr. Davor gab es so eine Platte mit, war auch noch so Mickey Mouse, Donald Duck Lieder, irgendwie so ein Zeug, was halt so gerade im Fernsehen waren, ne, was so beworben wurde, fand man ganz toll. Und das erste Mal, dass ich so bewusst Musik, also mir selber so rausgepickt habe, das erinnere mich noch, da hat mein Bruder, der ist 2 Jahre älter als ich, der hat die Queen Greatest Hits One bekommen. Und da hatten wir auch einen der ersten, also einen frühen CD-Spieler gab es da mal irgendwo, was weiß ich, aber so Chibo-mäßig und billiges Ding. Aber haben wir geliebt und dann hatten diese CD. Und da habe ich das dann auch immer gehört und bin dann noch ein viel größerer Fan geworden als er. Und das habe ich auch jahrelang gehört, extrem viel. Und das wurde dann irgendwann abgelegt, so mit, was weiß ich, 18, 19, mit durch Frank Sinatra. Und zwischendurch habe ich auch noch, ich habe immer so eher die alten Sachen gehört, Simon und Garfunkel und solche Sachen und Beatles. Und ich überlege gerade, was wäre eigentlich so typisch. Also in meiner Zeit, ich weiß noch, ich habe dann so, wir haben eine Diskussion mit 14, 15 gehört, was ist, die anderen haben alle U2 gehört.
Was man so, es war ja auch Gruppenzwang, ne? Was, wenn man cool sein wollte, dann hatte man nichts gegen U2 und The Cure, finde ich auch cool. Aber
es war damals ja noch viel, das war viel sinnbildender natürlich auch noch in der Zeit. Heutzutage ist, wahrscheinlich hören, weiß gar nicht, es wird so viel durcheinander und alles Mögliche gehört. War Bands, auch einzelne Bands war noch, so wie es früher in den 60ern, bist du Rolling Stone oder bist du Beatles, das war bei uns auch noch relativ stark so dieses Band so Konkurrenz, und ich war dann immer so ein bisschen unter ferner Konkurrenz, hatte dann so eine Freddie Mercury Platte und habe die immer gehört und Queen natürlich, und ich habe immer so ein bisschen andere Sachen gehört als die anderen.
Weil ich glaube, so Gruppenzugehörigkeitszwang gibt's heute auch noch. Also ich glaube, alle Teenager-Jungs, die müssen natürlich irgendwie den Agro-Hardcore-Rap hören, sonst sind sie keine Kerle. Ne? Ich glaube, viele machen es auch, weil es eben, ne, das ist dieser Gruppenzwang, das hat man gefälligst zu hören. Und wenn man dann ankommt, ich finde irgendwie aber cool oder Queen, dann gucken die einen erstmal blöd an, glaube ich. Ne? Aber anyway. Du hast nächstes Jahr, 20. Jubiläum, wenn man sagt, dass 2005 dein großer Durchbruch war. Da möchte ich gerne dich fragen, inwieweit dieser Auftritt bei Stefan Raabs Show TV Total, und das war im April 2005, und da bist du mit Stefan Raab, mit weil ich habe irgendwie in Erinnerung, dass Helge Schneider, Max Mutzke und du und Stefan auf der Bühne mit Smoking, das hatte ich irgendwie gesehen.
Das war die Swing-Show.
Aber es war schon nach deinem Durchbruch da, ne?
Der Durchbruch, sozusagen Durchbruch, war meine allererste Show mit ihm war, das war die Silvester-Show von 2004 auf 2005, also quasi.
Also das hast du ja fast schon, jetzt dieses Jahr, dann Ende dieses Jahres hast du ja schon am 20-Jährigen.
Ja, sozusagen, ja, genau. Und das war wirklich, das war irgendwie toll. Der hatte, das war damals die Zeit, ich glaube 2003 oder 2004 hat Robbie Williams zu sein Swing When You're Winning Album veröffentlicht. Da standen plötzlich alle wieder so auf Red Pack und Sinatra und Big Band, weil Robbie Williams, wenn der das cool findet, finden wir das auch cool, klar. Er hat uns aber allen auch geholfen, auch dieser Musikrichtung. Und Stefan Raab steht ja auch, das ist ja auch so ein ganz musikalischer Mensch, der liebt Musik und hat immer gern mit Musik irgendwas und mit Musikern irgendwie was gemacht. Und der hatte dann sich überlegt, komm, wir machen mal zu Silvester, machen wir mal so classy. Die haben immer so eine tolle Silvester-Show gehabt. Machen wir mal classy, alle im Smoking und so. Und so ein bisschen Big Band-mäßig. Und dann hat er noch jemand gebraucht, der vielleicht so ein bisschen Sinatra-mäßig singen kann. Und sein Saxophonist in seiner Band, das war jemand, den ich auch kannte, Nils Klein, ein ganz großartiger Jazz-Saxophonist, den hat er gefragt, kennt ihr irgendjemand, der so ein bisschen in diese Richtung so singen kann? Und der hat gesagt, ja, guck mal hier aus Köln, der Stefan Raab ist ja auch in Köln und der RTL und so, der Gäbel, der macht das ganz gut. Und dann kam tatsächlich dann irgendwann der Anruf von Stefan Raab, Nils Klein rief mich an und sagte, du Tom, es könnte sein, dass dich Stefan Raab mal anrufen wird in den nächsten Tagen. So, und ich so, wie auch immer. Und dann haben wir uns mal getroffen, war total nett, haben da irgendwie gequatscht und sind da so, letztendlich hat das dazu geführt, dass ich dann da mal ein paar Songs mitgesungen habe in dieser Show, und wir haben uns irgendwie gut verstanden, und es war alles so nett und toll, dass ich dann noch irgendwie noch 3, 4, 5 weitere Shows gemacht habe, unter anderem diese Swing-Show. Das war großartig,
mit Max Mutzke, Helge Schneider.
Das war eine ganz tolle Zeit.
Aber würdest du denn sagen, dass es dann nicht nur diese Silvester-Show 2004 war, wo du sagst, da hat sich alles verändert, sondern es war dann diese mehreren Shows mit Stefan, und da ging das dann langsam aber sicher los, ne? Dass dein Name auf dem Radar war und die Leute, die entdeckt haben.
Da gab es dann plötzlich auch ein paar Plattenfirmen, die sagten, wir finden das mal ganz nett, mit dir eine Platte zu machen. Und so habe ich dann mein erstes Album dann auch rausgebracht. Das war, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, es war im Oktober dann 2005. Und dann natürlich gehen wir auch auf Tour damit, und dann haben wir natürlich diese Band gegründet. Und deswegen 2005 ist für mich so das Jahr, wo ich mit meiner Band oder wie auch immer so als offiziell Platte, das ist mein 20-Jähriges.
Also demnach ist dann ja nächstes Jahr das Jubiläumsjahr. Kannst du sagen, ob da schon Sachen geplant sind, das zu feiern, oder ist das noch zu früh? Wir haben ja jetzt, Mai, so früh ist es nicht mehr nächstes Jahr. Ist ja Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Es ist ja grau, und wir haben ja bald schon wieder das halbe Jahr 2024 rum, aber du bist da wahrscheinlich schon vorbereitet.
Ja, sind wir. Ich habe total viel zu tun. Es wird ein neues Album geben. Tatsächlich mal ein deutsches Album mit deutschen Songs, deutsche Cover. Deswegen höre ich auch gerade so viel deutsche Musik. Ja. Deswegen Stichwort Münchner Freiheit, wo ich dachte, wie geil. Gibt so tolle Songs auch im deutschen Bereich. Und es wird eine große Jubiläumstour geben. Ich lade alle Hörerinnen und Hörer ein, da hinzukommen. Selbstverständlich. Und es wird dieses Album geben. Also es gibt total viel zu tun. Es ist ja immer nur ein Anlass. Ich meine, so ein Jubiläum, was ist ja irgendwie eine Zahl? Was für eine Bedeutung hat das? Aber es macht irgendwie, man guckt dann zurück und freut sich über das, was man vielleicht gemacht hat, oder und überlegt sich, das haben wir noch nicht gemacht und das wollen wir nochmal machen und so. Ich freue mich sehr auf das nächste Jahr. Es wird sehr voll. Und dieses Jahr ist sehr voll schon mit der ganzen Vorbereitung dafür.
Nun ist nicht nur das 20-jährige Jubiläum Tom Gebel als deutscher Swingstar, sondern du rundest auch nächstes Jahr. Du wirst 50. Ist das für dich ein surrealer Gedanke? Oder,
ja.
Ich fand das auch sehr amüsant, wie du gestern auch so ein paar Gags über dein Alter, ne? Na ja, ich bin ja erst so Ende 30 und so. Und was, ich finde, da gehst du auch locker auf der Bühne für durch. Aber ist das eine Ambivalenz zwischen dem sogenannten gefühlten Alter und dass man dann denkt, oh krass, jetzt werde ich irgendwie 50, kann doch nicht sein, ne?
Oder? Ich glaube, ja, aber das macht man natürlich durch, was alle irgendwie durchmachen, ja, dass man immer das wieder denkt, das ist irgendwie abgedreht, weil man dann natürlich als aus Kindersicht, ich weiß noch, als mein Vater, ich habe auch noch so Fotos in Erinnerung, als mein Vater 50 wurde, da war ich dann, weiß ich nicht, vielleicht irgendwas zwischen 10 und oder 12 oder irgendwie sowas. Und für mich war das gefühlt damals, aber auch so im Nachhinein war das ein deutlich älterer Mann als wir jetzt. Also nicht nur ich, sondern auch meine ganzen Brüder. Ich glaube, es ist ja halt auch tatsächlich so. Die Leute sind ja heutzutage auch irgendwie gut oder schlecht, sind irgendwie, alles ist ein bisschen später. Wir werden irgendwie später erwachsen, reif.
Absolut. Ne? Nee, Mann, also das, ich weiß auch gar nicht, wo das kommt. Natürlich hört sich das, werden ja junge Leute das hören, sagen mal ja jung geblieben, wenn ältere Herren sagen, sie sind jung geblieben. Das ist ja schön, wenn sie das selber so empfinden. Wir finden trotzdem, dass sie alt sind. Aber ich glaube, was du meinst, ist, dass man im Kopf dann tatsächlich auch offener bleibt. Also früher, noch vor 30, 40 Jahren, da gab es dann wirklich diese Schublade und ab einem gewissen Alter hast du dann auch irgendwie nicht, das nicht mehr anzuziehen und das nicht mehr gut zu finden, das nicht mehr zu hören. Das ist einfach offener geworden.
Ja, ja.
Da ist auch sehr viel durch diese Diversity ein bisschen lockerer geworden, glaube ich.
Ja, ja.
Dass die Leute,
das ist lockerer. Ja. Ich habe auch das Gefühl, aber auch, dass es oft wirklich auch teilweise so gesundheitlich habe ich den Eindruck auch, ich habe den Eindruck, dass ich jetzt irgendwie fitter bin mit 50 als mein Vater mit 50. Das ist auch so dieses, na klar, da wir rennen jetzt irgendwie alle mal ins Fitnessstudio und halten uns irgendwie gesund und denken ständig darüber nach, das sind ja auch diese ganzen Luxusprobleme.
Absolut.
Dass wir noch irgendwie was essen, wir noch irgendwie Gesünderes. Und mein Vater hat gesagt, die haben also ihr ganz normales ihr Leben gelebt.
Du, meine Eltern haben geschmückt ohne Ende.
Ja, ja,
also, nur muss man leider, das fliegt dann auch dann um die Ohren leider. Ne? Aber meine Mama muss da jetzt auch wirklich gesundheitlich was für zahlen dafür, dass sie jahrzehntelang so viel geraucht hat. Ist so, ne? Also gut, ich meine, Helmut Schmidt ist über fast 100.
Ja, klar, die Ausnahmen gibt's immer, ne? Ja.
Gibt's auch, ne? Aber
was
surrealer Gedanke, also dieses, ist das, freust du dich oder sagst du auch so, ach nö, könnte ich jetzt drauf verzichten, also muss nicht sein, oder?
Ja, ich finde es, genau, deswegen finde ich das schon seltsam, weil ich es immer vergleiche mit anderen Leuten, die 50 geworden sind. Man verliert auch tatsächlich, da habe ich schon ein paar Mal mit Leuten drüber gesprochen, man verliert so einen gewissen Bezug auch auf sich selbst im Verhältnis auch zu jüngeren Leuten. Also ich denke das zum Beispiel bei mir in der Band, dann sind manchmal Leute bei mir in der Band, die sind 22, die spielen mit mir und mir. Und dann denke ich, aus meiner Sicht sind das einfach so Musikerkollegen. Ja, jünger, klar, man quatscht ganz normal mit denen. Als ich selber 22 war und da hätte mich jemand, der quasi 49 ist, mit dem gequatscht, das war für mich eine andere Welt. Und das gleiche Phänomen gibt's ja auch zum Beispiel dann mit Frauen oder wie auch immer mit Jüngern vom anderen Geschlecht, wie auch immer, du besitzt an der Bar und zum Beispiel ich, dann denke ich, unterhalte mich jetzt einfach nett mit einer, von der ich denke, ja, das ist vielleicht eine Studentin, wie auch immer. Ist ein hypothetisches mehr oder weniger.
Ja, ja.
Quatsch mit irgendjemand oder eine junge Studentin, wie auch immer. Und dann denkst du selbst, wir haben es einfach nett unterhalten und die denkt dann vielleicht, oh, ist das cringe, was will dieser alte Sack da? Und man nimmt das selber einfach an, das ist wirklich wahr, man nimmt das anders wahr. Mhm. Und deswegen kann ich auch von Leuten, wenn du das manchmal denkst, da ist jemand verheiratet, der ist, seine Frau ist 30 Jahre jünger. Oder irgendwie sowas gibt's ja manchmal, solche komischen Paarungen. Oder auch umgekehrt, ne? Eben gibt's nicht so oft. Aber man fühlt es nicht mehr so, wenn man älter wird, diesen Unterschied nach unten empfinde ich. Ich habe das umgekehrt viel mehr empfunden.
Nee, also es geht mir ähnlich und ich empfinde es aber als eine sehr schöne Entwicklung. Natürlich gibt es auch heute noch sehr, es ist ein böses Wort, aber altersrassistische junge Leute, die sagen, alles über 40 ist schon kurz vor der Kiste, ne? Und die können alle abtreten.
Die konnte ich mal freuen,
aber es hat sich, finde ich, gelockert und ich habe auch schon häufiger mit wirklich coolen jungen Leuten mich ausgetauscht, die dann auch mal sagen, hey, age is just a number. Und wenn man einfach lebendig ist und im Kopf nicht jetzt betont auf alt macht, dann ist es doch alles fein. Also dann, wir haben ja so viele Korsetts, die wir uns immer pressen und Schubladen, die wir uns packen. Und ich glaube, das hat sich wirklich die letzten 20 Jahre sehr positiv verändert.
Ja, habe ich auch.
Mit natürlich, wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen der Regeln, aber ich glaube, da können wir beide ganz optimistisch in die Zukunft schauen. Wie geht's denn bei dir so mit dem Kopfkino los mit diesem Bewusstsein, man wird älter und die eigene Endlichkeit, die natürlich noch ewig, nicht ewig, aber die noch Jahrzehnte dauern kann. Also wenn wir Glück haben, können wir auch 90 oder 100 werden. Natürlich wollen wir nur fit 90 oder 100 werden. Aber ist das auch mal bei dir im Kopfkino, so dieses Bewusstsein, Mensch, das Leben ist eben doch endlich. Das schiebst du ja als 18-Jähriger weit von dir. Da bist du ja immer jung und denkst gar nicht ans Älterwerden. Ist da bei dir so ein kleiner Mindset-Switch jetzt eingesetzt?
Tatsächlich, also das spüre ich auch das spür ich jetzt doch deutlich, dass ich auch manchmal das Gefühl habe, boah, was habe ich auch an Zeit verplempert oder verplempere ich immer noch. Heutzutage ja so, ich, so im Hier und Jetzt, wir haben ja so, da wo wir jetzt leben, in der Zeit auch in der örtlich, was wir für Möglichkeiten haben, was man alles noch machen, erleben kann. Sag mal, allein schon, je mehr ich rumreise, desto mehr kriege ich noch Fernweh und möchte noch die Welt sehen. Ich möchte noch dieses, seit 20 Jahren erzähle ich, oder seit 15 Jahren, ich möchte eigentlich mal gerne einen Monat mal so ein Klassiker irgendwie mit einem Wohnmobil durch Amerika oder durch Kanada sowas machen. Und die Zeit läuft und läuft, man kommt nie dazu, man macht, schiebt es irgendwie auf und oder Las Vegas, solche Sachen. Ja. Oder was man noch alles und lesen
du
möchte.
Mal ein Sabbatical ja. Ist auch, also ein Sabbatical muss ja nicht jetzt ein halbes Jahr sein, aber einfach mal sagen, ich nehme jetzt mal 2 Monate, sofern man es sich leisten kann. Also das ist, muss man immer ja. Einordnen, weil vielleicht dann auch einige denken, ja, was erzählen die da, ich muss mein Geld verdienen, ich kann nicht irgendwie 2 Monate mal eben eine Auszeit nehmen.
Ja, aber ja, klar.
Das ist schon eins der größten Geschenke, dass man einfach die Welt erlebt.
Ja. Oder überhaupt Zeit zu, ja. Zeit zu haben und sich Zeit zu nehmen. Ja. Und dieses Rumhängen irgendwo mit, trotzdem gibt es immer mehr Zeitfresser. Ich bin auch teilweise, dann denke ich immer, ich muss, was ich noch alles an Netflix-Serien gucken muss, so zu sagen, gefühlt. Denke ich auch immer, bei Gott, manchmal denke ich, wie schön das eigentlich ist, dieser, was für tolle Sachen sich angucken kann, dann ist man schon wieder gestresst. Dann denke ich manchmal habe ich auch genau das Gegenteil, dann denke ich, was soll dieser ganze Quatsch, wie viel Zeit kostet das eigentlich? Ich muss ja. Doch eigentlich singen üben, mich um Musik kümmern, was weiß
ich. Wobei, wenn es einem wirklich Quality Time beschert und man ja. Bock drauf hat, finde ich das auch völlig okay. Also dann ist kann auch, man das auch ja. Machen, ne? Und
also aber ich, du kannst ja nicht, also ich habe schon viel, ich werde schon viel abgelenkt von Sachen, die mich von den, wo man im Nachhinein dann vielleicht denkt, das wäre vielleicht auch wichtiger gewesen, da mal ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Also auf jeden Fall, es wird mir deutlich klarer und ich versuche auch mehr so bewusst Sachen, auch so Arbeit, die ich zu erledigen habe, einfach schnell, also so konzentriert zu arbeiten, nicht so Larifari. Ich kann für bestimmte Sachen, die ich machen muss, da kann ich entweder 2 Stunden für brauchen und mache dann nur so halbgares Zeug oder ich setze mich mal konzentriert hin und arbeite irgendwas ab und habe dann dafür 1 Stunde gewonnen und kann da was bewusst was Netteres machen. Das wird mir schon klar. Mit 50 ist es einfach nicht mehr so, dass ich sagen kann, ach, das mache ich jetzt einfach, das mache ich, wenn ich 80 bin. Dann fahre ich wahrscheinlich nicht mehr mit dem Wohnmobil durch Amerika.
Das ist nämlich genau das Thema und das hat mich auch, als ich 50 geworden bin, so ein bisschen umgetrieben, dass so dieses Gefühl, wie viele Jahre habe ich noch, dass ich wirklich so agil bin, dass ich eben auch alles machen kann, was ich will. Ne? Also, dass man eben allein so eine Reise nach Australien, die immer noch auf der Bucket ist. Ich meine, das ist allein körperlich so anstrengend, wenn du nicht irgendwie Millionär bist und da dein Privatjet hast oder First Class Fliegst, ist das einfach verdammt nochmal anstrengend, auch diese 20 Stunden, auch wenn du einen Zwischenstopp hast. Das schaffst du nicht mehr, wenn du 80 bist. Das vielleicht schaffst du schon. No offense gegen jetzt Leute, die älter sind und sagen, was erzählt er da? Aber das ist so ein unschönes Gefühl, dass man sagt, hey, du hast nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit.
Ja. Also diese Bucketlisten, die werden halt, wenn man älter wird, das kommt dann mehr so ins Bewusstsein. Wenn man jung ist, dann denkt man natürlich, ach herrlich, alles. Und wenn ich es in zehn Jahren mache, bin ich immer noch jung genug. Und das geht dann doch schneller vorbei.
Wenn du auf deine bisherigen 49 Jahre zurückblickst, gab es da einen besonders krassen Wendepunkt, der dich für dein weiteres Leben sehr geprägt hat oder alles auf den Kopf gestellt hat oder ist das bei dir eher so smooth über die Jahre gekommen oder sozusagen der Warschau?
So eine Geschichte habe ich leider nicht. Ich bin immer wieder, ich habe irgendwo gestanden sozusagen an irgendwelchen kleinen Ecken, genauso wie auch Stefan Raab. Das ist natürlich dann, das sind nicht so, natürlich, es ist nicht nur Glück. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich was dafür getan habe, dass ich dann schon vorher mal die Leute kannten mich dann halt so, das gehört immer dazu. Aber ich habe halt nicht die große Geschichte, weder negativ noch positiv, dass ich sagen kann, das hat mich völlig aus der Bahn geworfen oder da habe ich dran gearbeitet und dann ist das und jenes passiert. Ich bin immer wieder so ein bisschen mal dahin geschubst worden, mal dahin, das wird mir jetzt auch immer mehr bewusst, dass ich manchmal auch mal mehr mir meine Pläne machen sollte, vielleicht über das, was ich auch noch alles beruflich machen möchte. Denn ich habe irgendwie total viel Glück und mache und liebe das, was ich machen kann und den Beruf und die Konzerte und Platten machen, aber ich bin tatsächlich nicht der große Planer. Also, dass ich jetzt schon plane, pass auf, in 1,5 Jahren möchte ich aber dies und jenes machen oder in 2 Jahren, das muss ich mir eigentlich mehr angewöhnen.
Ja, wobei, also ich glaube, zu lange im Voraus ist es dann auch wieder blöd, oder? Also, weil ich glaube, ich sehe es ja immer so, das Leben ist ein Fluss und natürlich gibt's nicht nur Zufälle, man arbeitet auch, wie du schon richtig sagst, für Dinge und sieht dann auch was aus und erntet dann am meisten auch was Positives. Aber meinst du nicht, dass es auch gut ist, nicht zu lange im Voraus zu planen, weil das blockiert einen dann ja auch wieder, oder?
Ja, vermutlich. Das ist ja, so ein schmaler Grat, ist ja auch nur so eine Idee, die ich habe, die ich ja bisher noch nie umgesetzt habe. Aber es ist ja manchmal so, du planst was oder du setzt dir ein Ziel und man stolpert ja auch ständig über diese Art Kalendersprüche, aber manchmal denke ich auch, ja, ist auch was Wahres dran, dass man sich dann irgendwie ein Ziel setzt. Zwischen hat mir letztens jemand was gesagt, ein Freund von mir, so ein Spruch, den ich auch gut fand, wenn du keine Angst vor dem nächsten Schritt hast oder so, dann ist der Schritt zu klein oder so. Denke ich, ja, okay, das stimmt auch alles. Dieses Bequem, man muss auch manchmal so einfach diesen Sprung ins kalte Wasser, wo man, es gibt so Leute, die sagen immer, ich tendenziell, wenn mir irgendwas zu schwer, also angenommen zum Beispiel jetzt morgen käme jemand und sagt, Tom, könntest du dir vorstellen, ein halbes Jahr in Las Vegas mit Lady Gaga auf der Bühne? Ey, so tendenziell, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht, weiß ich jetzt nicht genau. Und andere Leute sagen erstmal, keine Ahnung, wie das, ja klar, mache ich auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal hinterher, wie wir das mit den Details füllen, ne? Einfach um diese Chance zu ergreifen, ne? Das musst du auch einfach machen, einfach dich trauen.
Aber ich glaube, das ist das Menschliche, dass wir alle immer den erstmal geringsten Widerstand gehen wollen, ne? Dass wir uns so ein bisschen auch über unsere Lebensreise so ein bisschen einkuscheln und merken, ach guck mal, das ist jetzt irgendwie schön, da haben wir unsere Erfolge und diese Wege sind schön ausgelatscht. Das meine ich auch nicht böse, weil es ist immer leichter, Wege zu gehen, die schon andere vor einem gegangen sind, als wenn man sich traut, was ganz Neues zu machen. Aber klar, da kann man eben auch richtig auf die Nase fallen, ne? Aber
aber die Erfolgsgeschichten sind natürlich immer schön erzählt von den Leuten, die dann Erfolg gehabt haben, die Leute, die genau die gleichen großen Ideen gehabt haben, dann auf die Nase fallen und die dann halt nicht rauskommen, die hört man natürlich gar nicht. Deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen eine falsche Auswahl, die man da präsentiert und deswegen denkt man natürlich, du musst einfach nur dein Ding machen und durchziehen, dann wirst du Millionär oder der größte Star oder wie auch immer. Ist natürlich auch, es ist so viel Glück dann immer noch dabei, dass es genug Leute gibt, die dann immer noch unfassbar talentiert sind in allen möglichen Bereichen und es einfach nicht geschafft haben.
Es ist auch so gemein, wenn Leute tatsächlich dann so ein bisschen groundbreaking was vorbereiten, aber selbst nicht den Erfolg haben und dann irgendwie 2, 3 Künstler weiter, die haben dann auf einmal den Erfolg, weil eben andere schon mal was sich davor getastet haben. Aber wäre jetzt zu komplizierter einzutauchen. Manchmal ist das Leben eben auch nicht gerecht, das muss man sagen.
Ja.
Wie hast du es geschafft, dich mit deinen persönlichen Defiziten anzunehmen? Weil wir alle, glaube ich, haben ja so innere Kämpfe, einige weniger, einige mehr. Wir alle hadern auch mit so Dingen, die uns nicht gefallen. Oder rede ich jetzt auch gar nicht über irgendwie künstlerische Defizite, sondern einfach so als Mensch, dass einem, sei es nur, dass einem die Nase nicht gefällt, dass man Charakterzüge nicht mag. Wie hast du das hinbekommen und wann ist das bei dir so der Punkt gewesen, wo du sagst, doch, ich finde mich eigentlich gut so, wie ich bin und das läuft bei mir?
Also ich hadere immer noch mit mir, kämpfe immer noch mit mir. Das Schlimmste ist wirklich meine Disziplinlosigkeit. Das macht mir so viel Probleme, dass ich mich so ablenken lasse von Dingen, ist so eine Sache, wo ich mir sage, wenn ich Vater wäre oder vielleicht noch werde oder was ich mir von meinen Eltern mehr gewünscht hätte, da so ein etwas dieses klassische, diesen Wert des Disziplin, setz dich hin, mach das mal, zieh mal durch und geh auch mal über diesen Schritt, wo es irgendwie unangenehm ist. Das ist immer diese Angst vor dem Scheitern und so, wo ich auch schnell dann sage, ich gehe doch lieber dann vielleicht einen etwas bequemeren Weg, wo ich mir dann gar nicht den Vorwurf machen kann, ich habe es versucht, aber bin so kläglich gescheitert, da hadere ich selber, dass ich das so grundsätzlich vom Charakter in mir habe. Das ist natürlich so eine Sache, da arbeitet man sein Leben lang irgendwie dran und es ist auch erstaunlich, wie wenig man an so bestimmten so Grundkonstanten, glaube ich, die man einfach hat in seinem Charakter, wie wenig man da rankommt. Meine Frau bemüht sich seit Jahren, das ist das Witzklischee, dass Frauen immer so in den Männern arbeiten, aber es stimmt auch. Sie hat auch schon kleine Erfolge gefeiert, aber da ist noch ein viel Weg und ich glaube auch, bestimmte Sachen, die wird man dann auch nicht mehr los in so einem Alter. Aber ich komme an sich damit zurecht, weil das ist auch so eine Sache. Es gibt so ein Alter, wo man mehr mit sich hadert und irgendwann macht man, glaube ich, auch den Frieden mit
sich
selber.
Genau, das finde ich schön, wie du das sagst, Frieden mit sich schließen, das ist tatsächlich was. Aber so, dass du dich so als Person magst, weil ich meine, du bist ein Entertainer, du bist auf einer Bühne immer wieder vor bis zu mehreren tausend Leuten. Das stärkt das auch so das eigene Selbstbewusstsein oder ist das manchmal eher vielleicht auch kontraproduktiv? Wie ist das? Weil ich glaube, so als Künstler, Künstlerin ist es ja auch manchmal eine Ambivalenz. Also viele Künstler haben ja auch innere Kämpfe auszustehen, sind gar nicht so happy mit sich, strahlen aber nach außen immer, ne? Der große Star und die haben alles
im
Griff.
Ja, klar. Das ist natürlich von manchen auch. Es gibt ja, glaube ich, auch viele Leute, die aus diesen, die eine Hälfte, die zu großen Stars
genau.
macht. Und man hört das immer wieder, Robbie Williams, solche Typen, die sind so für die Bühne geboren, die haben das, tragen das in sich. Mhm. Und das Gleiche, was sie irgendwie nach vorne treibt, das ist auch gleichzeitig, sind dann wieder die eigenen Dämonen. Ich bin davon relativ, von solchen krassen, so krasse geistige Erscheinungen habe ich da nicht. Da bin ich dann auch nicht. Deswegen gibt's weder krasse Drogengeschichten noch irgendwas in der Richtung, was dann immer einhergeht mit solchen Leuten, die da wahnsinnig zu kämpfen haben. Womit ich tatsächlich immer hadere, was ich gar nicht gut kann nach all den Jahren. Ich habe mich an meine Stimme gewöhnt natürlich, aber ich hasse es, mir Fotos von mir anzugucken. Zum Beispiel, alle 2 Jahre, dann kommt irgendwie ein neues Album, irgendwann macht man neue Fotos. Ja. Das Einzige, was ich sehe, krass, wie viel ich älter geworden bin. Das wird natürlich auch nicht besser. Und irgendwann denkt man wahrscheinlich auch, wenn ich mit wenn ich erstmal 80 bin, denke ich, ach mein Gott, mit 49, das war doch noch völlig okay, was hast du da mit dir gehadert oder so. Aber ich genieße zum Beispiel, das ist so ein Punkt in der Arbeit, ich muss mich quälen, mir so zum Beispiel, such doch bitte mal aus 100, den 100 Fotos, die wir gemacht haben, so die besten aus. Und ich denke die ganze Zeit nur, oh Alter, ist das grauenhaft. Und das ist ja grauenhaft.
Aber ja, du, that's life, ne? Und da muss ja man mit klarkommen und lass dir gesagt sein, lieber Tom, man ist ja selbst immer der härteste Kritiker und
klar.
es läuft bei dir noch und du brauchst dich nicht verstecken. Was war im Rückblick das bis dato Mutigste, was du bisher in deinem Leben getan hast? Weil du hast gesagt, so mit ja irgendwie ins kalte Wasser springen, ist auch dir nicht so leicht gefallen. Würdest du sagen, ey, das war schon, da war ich mal brave, da war ich mutig. Das ist eine gute oder Frage, was du und wenn ich es auch, es muss nicht jeder mutig sein, weil ne, also ich stell häufig Fragen, wo ich selber auch gar nicht so darauf antworten
ich
kann.
Ich finde jetzt eine tolle mutige Geschichte. Manchmal fällt mir auch nicht ein, aber die große Mutgeschichte, wo habe ich mich mal so richtig.
Also bei mir war es jetzt zum Beispiel, dass ich einen gut bezahlten und auch relativ sicheren Job bei Gruner und Jahr bei Gala. Also das viele haben mich darum beneidet. Ich habe die guten Jahre da erlebt, ne? So mit Jet Set und irgendwie doll überall auf der Welt rumreisen. Gut, dann ist der Titel, weiß ja, Print, stirbt ja leider auch einen langsamen Tod. Das war aber mutig, das nach 9 Jahren zu beenden, da weil ich was Neues machen wollte. Das ist jetzt mal so eine Brückenbau. Es muss jetzt gar nicht sein, dass du jetzt irgendwie was getan hast, dass die Welt ein besserer Ort wird. Aber so, dass man doch mal sich was getraut hat in seinem Leben. Ne?
Kann ich jetzt nicht sagen, weil ich auch nie, auch zum Beispiel musikalisch, ich mache immer mal hier und da mal meine so Sachen, aber ich empfinde das nicht als mutig, was ich bisher gemacht habe. Vielleicht kommt das noch, vielleicht muss ich es irgendwann mal machen, aber ich habe auch noch nicht diesen Punkt gehabt. Witzigerweise habe ich auch gerade gestern mit Leuten darüber gesprochen, wie das eigentlich ist ich mache ja meine Musik auch jetzt seit 20 Jahren und habe aber eben nicht das Gefühl, dass ich, ist eigentlich auch erstaunlich, weil ich ja schon echt lange und viel auf der Bühne stehe, dass ich mal was ganz anderes machen möchte. Mir macht das nach wie vor so viel Spaß, das, was ich mache einfach, dass ich nicht denke, ich muss mal was ganz Grundlegendes ändern. Dass wir jetzt überhaupt zum Beispiel jetzt mal dann im nächsten Jahr ein Album machen, wo ich Deutsch singe. Das ist dann schon, aber das ist nicht,
nö,
da haben wir einfach Spaß dran.
Es ist mal ein bisschen sich.
Vielleicht sagt irgendjemand, Herr Gelber, das war mutig, dass Sie sich das trauen, also als mehr oder weniger versteckte Kritik, den Song zu singen, ganz schön mutig, Herr Gelber.
Aber ist das nicht toll, Tom, dass du sagen kannst, du liebst das einfach und was soll ich mich da jetzt auch verändern? Das muss ja auch nicht sein.
Ja.
Also wenn man das wirklich mit Haut und Haaren gerne macht, warum nicht
so
weitermachen?
Das ist auch das Glück.
Sehr bescheuert,
das wird uns ganz klassische,
wird uns immer eingeredet, ne? Das du musst dich nochmal neu erfinden und du musst nochmal
da kommt nichts Gutes bei raus. Aber wer weiß, vielleicht sitzen wir irgendwann, dann gibt es aber tatsächlich, okay, Tom Gelber hat sich komplett neu erfunden, mal was Neues gemacht oder krachend gescheitert, wie auch immer. Aber bisher gibt es da keine große Geschichte.
Welche Ängste hast du und wie stellst du dich diesen Ängsten auch mal konkret oder verdrängst du die? Weil das ist auch, muss ich dazu sagen, menschlich. Wir alle haben Ängste und wir verdrängen natürlich auch Ängste, weil wir keinen Bock haben, uns immer da selbst kirre zu machen.
Ängste. Nee, ich glaube, auch das, ich lebe, und das finde ich, das ist auch so einer der Punkte, wo ich eigentlich so ein bisschen mit mir hadere. Leute, ich mache mir eben, das ist sowohl wahrscheinlich positiv als auch, das ist negativ, das sind die zwei Seiten einer Medaille in meinem Charakter, dass ich auch das nicht mache. Also es gibt ja so Leute, die machen sich auch ständig Sorgen um die Zukunft. Und ich denke manchmal im Nachhinein, denke ich, boah, ey, Alter, dass du das einfach so durchgezogen hast. Oder so eine Sache irgendwie, das hätte auch alles schief, jetzt ist aber irgendwie gut gegangen, auch mit der Band und so. Und ich weiß ja nun zum Beispiel, dass ich jetzt eine Musik mache, wo ich jetzt nicht denke, dass die Leute mich in 10 Jahren auslachen werden, weil das einfach, ne, auch Sinatra und diese ganzen Leute, man kann sehr gut alt werden damit. Im Gegensatz zu mir, wenn du jetzt ein Teenie-Star bist, dann weißt du mit 25 spätestens, musst du mal überlegen, wohin soll die Reise gehen? Und manche scheitern dann und manche machen irgendwie eine ganz andere Richtung nochmal.
Du, ich sag hier zum Beispiel Tom und Bill Kaulitz, die haben sich neu erfunden, so sind erfolgreiche Podcaster, machen auch noch Musik, also no offense, aber die sind natürlich nicht mehr die Teenie-Stars von Tokyo Hotel, die haben sich irgendwie neu erfunden. Ne?
Und aber die haben dann auch das Gefühl, für mich dann auch so eine Pause gemacht und dann taucht man wieder auf. Man muss das aber auch aushalten können. Da gibt's ja auch Leute, die dann daran scheitern, dass sie diesen frühen Ruhm gehabt haben und dann meinen, das müssen sie immer haben. Das ist ja auch Gott sei Dank bei mir so, erstens habe ich nicht diesen großen Ruhm nie gehabt. Ich freue mich darüber, wenn die Leute das mögen, was ich mache, aber es ist immer so, dass ich irgendwie sozusagen seriöse, das ist dann eher so, dass jemand kommt, ah ja, Gäbel, finde ich ganz toll, meine Hochachtung, sowas. So, aber nicht so, Gäbel.
Nee, du hast jetzt keine Teenie-kreischenden Teenies gehabt, die dann auch
für Universum. Erstens einen so abfeiern und plötzlich 2 Jahre später sagen, oh, wie uncool, ey, der Gäbel.
Oh, der Olle, ne? Und den fand ich mal.
Ja, aber es schafft.
Als meine Oma noch gelebt hat, fand ich die Stimme cool. Ja, du, aber ja. Ja, das ist eben auch das Grausame, gerade als Teenie-Star. Du kannst da auch so sehr schnell verbrennen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum immer so viele Teenie-Stars abstürzen, weil das ist wahnsinnig schwer zu verarbeiten, dass du erst riesig auf Podest warst und dann ist du von heute auf morgen auf einmal.
Eigentlich unverantwortlich.
Ja, es ist leider, ne?
Machen. Insofern eine schöne, seriöse Karriere, so im Kleinen, wie ich das so mache, um sich so durchschlängeln, weil ich sehe das ja auch, wie die ganzen Leute, ist mal gut, man muss ja dazu sagen, das soll es nicht arrogant, es hilft natürlich auch, wenn man was kann. Also die ganzen Leute, die irgendwas können, auch musikalisch, die haben so ihre Nischen, die machen einfach ihr Ding und so, auch im Popbereich und so, da werden natürlich manchmal auch so Leute hochgespült, die dann doch, wo alles sehr irgendein Produkt ist, wo die so reingezwängt werden und dann, da ist dann all nicht so viel Substanz dahinter und wenn es dann einfach, wenn irgendjemand mal sagt, ach nö, hat die letzte Platte war schon nicht mehr so erfolgreich, jetzt lassen wir es mal ganz. Dann haben die das Gefühl, sie müssten eigentlich ganz oben weiter mitspielen, aber dann sagen, ja, ganz ehrlich, konntest du eigentlich jemals richtig gut singen oder dies und jenes machen? Wenn es dann auch nicht gegeben ist, dann wird es schwierig. Absolut. Und die Leute, die mehr können, die bleiben dann auch.
Aber das ist auch wieder so ein Thema für sich. Es gibt ja heute so viele Menschen durch Social Media und Reality-Trash-TV-Formate, die hochgespült werden und die eigentlich nichts können. Also die sind, das muss man jetzt aber auch einfach wertneutral irgendwie akzeptieren. Es gibt einen Markt dafür, dass einfach Leute, die Typen sind, die einen gewissen Trash-Faktor haben, die vielleicht sogar die Tattoos haben, die ein loses Mundwerk haben, dass die heute erfolgreich sein können für eine gewisse Zeit. Aber da fremde ich auch mal so ein bisschen mit, dass das möglich ist. Ne? Also,
einerseits finde ich das
ohne was zu können.
Unterhaltsam. Auf der anderen Seite denke ich, das ist kann eigentlich nicht gesamtgesellschaftlich, ist das ein trauriges Zeichen, dass früher haben die Leute dann Leuten, die irgendwas so, der, was weiß ich, ob das jetzt ein Sportler war, so Menschen, die oder Musiker, wie auch immer, Menschen, die irgendwie Herausragendes geleistet haben, das sind dann die Leute, zu denen man hochschaut. Das ist mit Sicherheit gesünder als irgendein Trottel, der nichts kann, außer irgendwie, dass er entweder unfassbar bescheuert ist und wirklich dumm oder irgendwie unangenehmer Mensch ist, dass alle sich darüber aufregen. Das kann man, das macht ja auch irgendwie gewisserweise Spaß.
Ist so, du,
was
teilweise
ist das für ein schrecklicher
die
Mensch?
Die größten Intriganten sind dann da die Stars.
Die schlimmsten,
ne?
Menschen,
schlimm.
Die schäbigsten Charaktere, die sind dann da irgendwie groß. Das kann eigentlich nicht gesund sein, aber es ist wahnsinnig erfolgreich. Aber trotzdem ist auch alles immer irgendwie Moden unterworfen. Vielleicht hat sich das dann auch irgendwann überlebt, genau wie es eine Zeit lang diese ganzen Trash-Talk-Shows gab.
Ja,
und da
stimmt.
Dachte ich auch schon, die Welt geht unter, was soll aus Deutschland werden, was ist das für eine Volksverdummung? Das ist dann ein paar Jahre später, ist das plötzlich einfach völlig verschwunden.
Zum Glück, lieber Tom, aber dafür gibt's eben jetzt so viele Trash-TV-Formate auf allen möglichen Sendern, wo ich gar nicht wusste, dass die gibt. Join, klar, das weiß man, hat man schon gehört, aber es gibt so viele Formate, die wir gar nicht wissen, dass es die existieren. In welchen Momenten empfindest du pures Glück? Ich frage das deswegen, weil Glück ist ja immer ein sehr flüchtiger Moment und häufig merkt man immer erst im Rückblick, dass das ein ganz toller Moment war. Also was sind das für Momente, wo du das häufiger erfährst, dieses Gefühl des Glücks?
Zum Beispiel letzte Woche, glaube ich noch, oder vor anderthalb Wochen, haben wir ein Konzert auf Borkum gespielt und ich habe meine Frau mitgenommen und war erst so ein bisschen, ist auch ein bisschen aufwendig für sie, dann nur für zwei Tage nochmal mitzukommen und auf viel Reiserei. Wir hatten aber einen perfekten Tag auf Borkum. Ich war noch nie auf Borkum, wir haben das Konzert gespielt, hat super Spaß gemacht. Dann saßen wir am nächsten Tag, haben wir noch einen Tag rangehängt im Strandkorb und sind ein bisschen über den Strand gelaufen und haben dann so einen Sundowner genommen. Und dann dachte ich mal wieder, das habe ich nämlich mir vorgenommen, auch meiner Frau, dass ich habe so immer früher die Neigung gehabt, immer dieses nostalgische Zurückschauen. Ah, wie war das doch schön vor zwei, drei Jahren? Und dann denke ich immer, Moment, das ist mir jetzt auch mittlerweile klar, jetzt ist genau so ein Moment, wo ich in zwei Jahren sagen würde, ach, wie toll war das mit dir auf Borkum oder mit uns auf Borkum. Und das war so ein ganz typischer Moment. Das liebe ich auch mit meiner Frau, wirklich diese Momente. Ich habe so ein paar richtig gute Entscheidungen getroffen in meinem Leben und eine Entscheidung war, diese Frau zu heiraten. Und das ist wichtig, da kann man ganz dankbar sein, wenn sowas klappt, wenn man dieses Glück hat ja auch nicht jeder. Und dann solche Momente zu erleben, auch natürlich auch im Hinblick, was wir eben gesagt haben, ne, dass man älter wird und man hat auch nicht noch mal 100 Jahre oder so. Ich sage ja dann immer, ich bin jetzt 50, ein Drittel meines Lebens ist vorbei, ne, diese Art Scherze.
Du, wer weiß, ne? Also wer weiß, was die Medizin, wobei das ist einerseits, finde ich es auch ein verlockender Gedanke, andererseits auch wieder die Angst, wo geht die Menschheit denn, will ich eigentlich noch in 50 Jahren auf dieser Welt sein? Ne? Also ich hoffe mal, dass wir alle das auf die Reihe kriegen, ne, diese wunderbare Erde zu bewahren, aber und wir haben eh schon zu viele Menschen auf dem Planeten, wenn wir alle noch 150 wo soll das alles hinführen?
Aber das sind so diese Momente tatsächlich, wo ich dann auch mittlerweile viel mehr wertschätzen kann als früher. Auch zum Beispiel den Anfang meiner Karriere mit Stefan Raab. Ich denke jetzt mittlerweile, so diese ganzen ersten Jahre, das ist so im Dunkeln bei mir teilweise. Das hätte ich im Nachhinein hätte mir jemand sagen müssen, pass auf, Tom, genießt das mal. Das ist eine ganz besondere Zeit. Das war ja auch noch so eine Zeit, wo sie auch ganz viel im Fernsehen und so auch mit Platten und alles. Das wird alles anders. Das hätte man noch viel mehr genießen können. Mittlerweile kann ich das.
Ja, das ist auch wieder ein anderes Thema, Tom. Also was sich auch in der Musikszene jetzt verändert hat, leider, dass eben so viel nur noch über Streaming geht. Klar, es gibt das Comeback der Vinylplatte, was ja schön ist, dass da auch die Verkäufe wieder hochgehen. Aber es ist natürlich nicht mehr ansatzweise so wie noch vor 20, 30 Jahren. Ne? Da wurde ja richtig Rock'n'Roll Geld verdient, ne, über Verkäufe, und das ist ja alles vorbei. Du hattest schon Kalendersprüche erwähnt, und ich möchte dich wie fast alle meine Gäste fragen, ob es einen dieser vielen Kalendersprüche, ein Credo gibt, das du auch im Herzen trägst, wo du sagst, ja, das ist ein sehr schöner Spruch und der gibt das Leben in einer winzigen Facette für mich wieder, weil klar, die Sprüche können nie ein Leben zusammenfassen, aber.
Was mir immer irgendwie mehr gemerkt habe, so für mein Leben, was ich versuche so durch, das ist halt auch so ein Klassiker, ich bin kein Philosoph, ne?
Nee, ja, alles
Leben
gut.
Und Leben lassen.
Ja,
dieses,
du, ja.
Das ist so eine, es gibt so Leute, die können, ich will es gar nicht näher groß beschreiben, aber dieses Gefühl einfach, sich selbst zu leben, aber auch den anderen ihre Freiheit zu lassen und versuchen im Guten, wie auch immer, es fließen zu lassen, das kann auch nicht jeder. Und das ist aber eigentlich, ja, du merkst gerade, ich häng mich selber
auf. Nee, ich finde das genau richtig, was du sagst, und ich will jetzt gar nicht noch zur Endphase nochmal politisch werden, aber das sage ich ganz allgemein, ich finde, das fehlt gerade in unserer heutigen Zeit viel zu viel. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwas an dem Wahnsinn der Welt zu erklären, aber auch was gesellschaftlich bei uns los ist, dass eben so viele Spaltungen da ist und dass die Leute aufeinander einklopfen. Natürlich muss man, oder einkloppen besser gesagt, man muss nicht alles immer toll finden, man kann sich auch gerne streiten, aber dieses Leben und Leben lassen, sollte man sich viel mehr heute auf die Fahnen schreiben, ist meine persönliche Meinung. Ja, also mir ist es alles viel zu giftig aufgeladen und jeder hat immer die Weisheit mit Löffeln gefressen. Jede Seite sieht sich als der Verkünder der Wahrheit.
Durch die Bubbles über Social Media und so, dass jeder auch zu allen mittlerweile immer eine krasse Meinung haben muss. Früher haben die Leute auch wirklich auch einfach teilweise, weil sie es gar nicht besser wussten, haben die auch wirklich auch einfach mehr einfach gelebt und leben lassen, weil sie einfach so dieses einfach, man kann auch mal im Kleinen, das ist schon, man vermisst das mal fast schon, dass einfach jemand im Kleinen so versucht, sein Leben zu leben, einfach weiterzukommen, wie auch immer, weil alle meinen, man kriegt natürlich auch das ganze Elend der Welt, kriegst du jeden Tag hundertfach, den ganzen Tag kriegst du es ausgeschüttet und zu allem musst du irgendwie was, oder bildet man sich irgendwie Meinung drauf, man kann sich auch mal einmal zurücknehmen und dann komme ich wieder zu meinem Spaziergang durch den Garten, wo ich einfach denke, dann schaue ich doch den Meisen zu, wie sie jetzt gerade Babys bekommen haben und die werden dann an den Meisenknödel geführt und gefüttert.
Da freue ich mich dann. Das ist was ganz Wunderbares und das, finde ich, erdet einen auch und justiert einen auch so ein bisschen runter, und ich sag noch einen Spruch, der jetzt auch zu dem Thema passt. Wenn man keine Ahnung hat, dann einfach mal die Klappe halten. Man kann es auch noch böse ausdrücken, aber das, finde ich, könnte man auch mal wieder raussenden, ne? Weil, wie du schon sagst, jeder meint, dass er zu jedem Thema jetzt irgendwie seinen Senf dazugeben muss, durch Social Media vor allem.
Ich weiß,
früher gab es den Stammtisch, aber das wurde dann nicht irgendwie viral, irgendwie digital verstreut in die Welt.
Deswegen sage ich auch oft so, wenn ich so irgendwas frage, ich habe einfach keine Ahnung, man muss auch nicht, das ist immer so ein Gefühl auch so, man denkt ja auch manchmal so Schauspieler, dann sitzen die irgendwelche, also gerne mal Schauspieler, manche Leute nehmen sich auch wichtiger als andere, dann sitzen die in Talkshows und meinen auch, dass sie zu allen Themen irgendwas Großartiges beizutragen haben. Ich denke, nehm dich doch einfach mal zurück. Man kann auch einfach, ich kann jetzt irgendwie singen, auf der Bühne stehen, ich muss jetzt aber auch nicht zu, ich weiß einfach, es gibt zu ganz vielen Themen, zu fast allen Themen dieser Welt gibt es Leute, die viel mehr darüber wissen. Und man muss sich dann auch mal an die Leute halten und ein gewissen Vertrauen haben in bestimmte Menschen, Institutionen, wie auch, was weiß ich, Wissenschaftler, und nicht immer das Gefühl haben, dass man jetzt, weil man in irgendeiner obskuren Ecke des Internets irgendwas gelesen hat, dass man noch wieder die heißen Geheiminformationen hat. Also man kann sich auch mal zurücknehmen. Deswegen gibt es auch wenige Themen, wo ich mal wirklich eine deutliche Meinung habe. Ich habe eine relativ deutliche Meinung manchmal zu musikalischen Themen, wo ich auch weiß, wenn mich da jemand fragt und gegenteiliger Meinung ist, da kann sich auch mal eine Frucht Diskussion entspannen und ich muss nicht direkt so mit weißen Faden flüchten gehen. Nee, aber bei anderen Themen sage ich einfach, bin ich mir unsicher, habe ich jetzt eine Idee, aber keine richtige Ahnung.
Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Tom geben mit der Lebenserfahrung, die du heute gesammelt hast?
Ich würde dem Tom sagen, Tom, reiß dich mal ein bisschen zusammen, denk noch mal ein bisschen mehr darüber nach, was dir Spaß macht, was du alles machen möchtest, und sei mal ein bisschen zielgerichteter. Ich glaube, dass es helfen würde. Es ist natürlich auch, das ist wie immer, die Leute, wenn man zum Beispiel, ich kann relativ gut manchmal so improvisieren auf der Bühne, auch mit Gags, das ist vielleicht auch ein Teil dessen, dass ich halt so das gelernt habe, weil ich eben nicht zu Hause so viel geübt habe und diszipliniert war, und jemand, der immer sehr fleißig diszipliniert ist, dem fehlt halt vielleicht die Fähigkeit, Möglichkeit, spontan irgendwie sich aus irgendwelchen Situationen gagmäßig rauszumogeln. Also ist immer schwierig.
Wobei du ja so eifrig Geige geübt hast, also so wenig Disziplin war dann ja doch nicht da. Ich glaube, du stapelst jetzt das Archiv. Tom, ich wünsche dir dann für heute Abend, für die zweite Hamburger Show, viel Erfolg. Gestern hast du den Laden gerockt, heute wirst du es auch wenn du etwas müder bist, wie du sagst, aber das läuft.
Das ist dann wieder weg.
Und du bist noch einmal am 7. August auf Sylt mit The Swinging Affair und dann mache ich auch nochmal Werbung für deine Christmas-Show, nämlich Swinging Christmas, da bist du ab 30.11. auf Deutschland-Tour.
Und am 17. hier in Hamburg, wo wir sitzen, 17.12. mit der großen Band dann.
In der wunderschönen Leishalle. Eine tolle Location. Und ja, wir sind gespannt auf dein Jubiläumsjahr. Du hast ja schon was anmoderiert. Tom, danke, dass du heute bei mir warst.
Hat mich sehr gefreut.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.